Ja, und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Köln Campus Controller. Heute mal wieder in Podcast-Form. Aktuell die wahrscheinlich einfachste Art und Weise, eine Radiosendung auf die Beine zu stellen, aber das liegt nicht nur daran, dass wir aktuell auch noch von zu Hause aus senden, beziehungsweise alle gerade im sicheren Hause unserer eigenen oder in den sicheren Wänden unseres eigenen kleinen Reiches sitzen. Wir, das bin ich, der Chris, an meiner Seite meine Kollegen, auf die ich mich sehr gefreut habe, weil die Konstellation hatten wir lange nicht mehr bei Controller. Max Heck
Hallo.
und Wayne Achten.
Hallo.
Jungs, es ist lange her. Ich habe mal geguckt. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir drei uns auf dem Podcast für Köln Campus zusammengesetzt haben, das war 2017 und das zu einem sehr ähnlichen Thema, nämlich Naughty Dog, damals kurz nach dem Release von Uncharted 4. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Ende Juli und The Last of Us Part 2 ist vor gut einem Monat im, ja, nach langer, langer Wartezeit, nach 7 Jahren, die zwischen Teil 1 und Teil 2 lagen, endlich im Laden erschienen. Und das ist Grund genug für uns natürlich zu sagen, ey, lass mal hinsetzen und ein bisschen drüber quatschen. Für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben, wir werden versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu sein, aber ab einem gewissen Punkt werden wir auch eine Spoilerwarnung raushauen, weil es muss definitiv über Sachen gesprochen werden. Zu Anfang würde ich aber erstmal nochmal für diejenigen, die es noch nicht wissen, so, wie sieht so euer persönliches Verhältnis eigentlich zu Naughty Dog Games aus? Also hat sich das vielleicht sogar über die Jahre geändert oder seid ihr immer noch, ja, Fan oder Enthusiast, so wie vielleicht vor 4, 5, 6 Jahren?
Boah, ist eine gute Frage. Also, es hat sich schon irgendwie verändert, weil Naughty Dog ja einfach ein ganz anderer Entwickler geworden ist. Also, klar, man kann vielleicht Parallelen zwischen Crash Bandicoot und Jak und Daxter, wie sich das so entwickelt hat, zu Uncharted oder The Last of Us ziehen, aber ich glaube, die haben ja schon irgendwie so ihren Fokus ziemlich krass geändert. Und ja, ich kenne Naughty Dog seit der PlayStation 1 und seit. Ich glaube, Crash Bandicoot war eins meiner ersten Spiele. Damals so halt dieser ganze Jump'n'Run-Hype. Und dann auch super gerne auf der PlayStation 2 weitergemacht mit Jak und Daxter. Und hab das, glaube ich, gar nicht so richtig gecheckt, dass das die sind. Aber irgendwie war das so auch einer der ersten Entwickler, wo ich dann doch gemerkt habe, aha, die haben Spiele gemacht, die ich schon früher cool fand. Und bis auf Blizzard, glaube ich, ist das einer der wenigen Entwickler, wo mir das so am Anfang aufgefallen ist. Und ja, wo ich die durch die Bank weg eigentlich, glaube ich, alles so gezockt habe und mehr oder weniger gut fand. Ja.
Ja, meine ersten Berührungspunkte mit Naughty Dog waren Jak und Daxter. Ich habe zwar auch vorher Crash Bandicoot gespielt, aber nicht gewusst, dass das Naughty Dog ist. Das kam dann erst mit Jak und Daxter, vor allem Jak und Daxter 2. Da habe ich sehr, sehr tolle Erinnerungen dran. Und ich fand das ja halt damals ein tolles Spiel, aber hatte jetzt zu dem Entwickler selber gar nicht so die große Bindung. Das kam dann erst über die Zeit durch Uncharted und dann vor allem durch The Last of Us 1. Also seit The Last of Us 1 bin ich großer Naughty Dog-Fan.
Ja, also im Prinzip kann man sagen, es gibt ja so, also Meilensteine gibt es ja in vielerlei Hinsicht bei Entwicklern und in deren Geschichte, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass spätestens mit Uncharted 1 so ein, es klingt vielleicht ein bisschen aufgeblasen, aber so ein Paradigmenwechsel bei denen stattgefunden hat. Also irgendwie weg von diesem etwas kindlicheren, edgigen Gamey-Konzept hin zu einem, ja, sehr filmreifen und einem sehr sehr cineastischen Spiel oder ein Spielekonzept, das sich ja jetzt auch irgendwie seit Jahren durch deren Games Library zieht. Und für mich.
Aber ich finde Inszenierung, sorry,
Nee, nee, mach,
erzähl du erstmal.
führe ruhig gerne weiter aus,
Ich finde,
Max.
Inszenierung war ja schon immer irgendwie so ein krasses Ding bei Naughty Dog. Ich erinnere mich an diese Level bei Crash Bandicoot, wo du auf dem Panda oder was auch immer mit Coco oder wie auch immer die Freundin da von Crash hieß, so durch die Kamera oder so auf die Kamera zugelaufen bist mit Crash Bandicoot und so. Das war schon immer irgendwie so sehr auch auf Inszenierung und was passiert da auf dem Bildschirm alles und da drehen sich irgendwelche, also das war nicht einfach so einfach gemacht, also es war jetzt auch nicht von der, ich sag jetzt mal vom Springen und von dem ganzen Feel des Gameplay war das jetzt auch nicht so wie bei einem Mario oder so. Aber es ging schon, hat schon immer irgendwie sehr viel Wert auf diesen ganzen Style und auf das Ganze, was da drumherum passiert ist. Und dann bei Jack und Jack und Dexter gab es ja dann auch richtige Zwischensequenzen, wo die dann da irgendwie so in der Wüste, so, also mit so richtigen filmreifen Shots in diesen Zwischen. Das war natürlich alles noch viel, viel weniger. Ich weiß gar nicht, die waren schon alle, glaube ich. Voiced?
Die waren oder? Voiced schon. Die Jack, ja, und Dexter, die Jack und Dexter Spieler, die hatten ja Vertonung.
Ja. Aber wir wollen ja eigentlich auch gar nicht so viel über Naughty Dog selbst sprechen, sondern über
The Last of Us. Nur noch zu der Inszenierung. Ich glaube, der Unterschied war halt einfach, dass du auf einmal in Anführungszeichen einen realen Stil hattest. Du hattest vorher mit Crash Bandicoot, Jack und Dexter ja diesen Comic-Stil und dann auf einmal der Wechsel hin zu den zu dem realeren Stil mit Uncharted. Ich glaube, dass das dann auch für diese ganze Inszenierung nochmal ein ganz neues Level bringt und einfach viel greifbarer wirkt.
Ja, ich glaube, um das damit dann auch abzuschließen, ich glaube, es hat auch damit dann zu tun, wer da quasi die Strippen in der Hand hat. Also Naughty Dog an sich war ja erstmal kein Sony First Party Entwickler, sondern hatte ja Verträge mit denen und dann gab es irgendwie auch noch so Sachen mit Universal Games und so. Und ich glaube halt wirklich erst, dass dann irgendwie Ende von der Crash und Anfang mit der Jack and Dexter-Saga halt dann so dieser, okay, wir sind ein Sony-Entwickler, Stempel drauf kam und dann später, als dann Amy Henning und ich vergesse immer den Namen des Regisseurs des ersten Teils von Uncharted dazu gekommen sind, hat man ja auch irgendwie, ist ja auch immer so ein bisschen der Koch, der das Gericht so zusammenstellt. Aber wir können ja schon mal festhalten, dass gerade was Inszenierung und Story angeht, Naughty Dog, ja, wahrscheinlich mit Uncharted mit The Last of Us Part 1, muss man ja mittlerweile sagen, fast schon so ihr Magnum Opus abgeliefert hat. Also 2013 kam das Spiel raus und hat im Nachhinein so viele Game of the Year Awards gewonnen, dass man auch jetzt noch irgendwie eine Konsolengeneration danach, fast schon zu Anfang der zweiten Konsolengeneration, die nach der PlayStation 3 kam, sagt, so ey, das ist so vielleicht das Spiel einer Dekade gewesen. Und da ist der Druck natürlich auch extrem hoch, zu sagen, okay, wir gehen zurück und machen Part 2. Wollen wir, bevor wir erstmal über die Story von Teil 1 reden, einmal kurz über die Erwartungshaltung reden, die ihr so an das Spiel hattet, beziehungsweise wart ihr so auf der Seite, die gesagt haben, ey, wenn Teil 2 kommt, ich bin direkt an Bord, oder musste euch dieses Konzept eines zweiten Teils von so einem Spiel erstmal überzeugen?
Wayne, mach du erstmal, ja.
Ich kann anfangen. also Teil 2, da hatte ich mich relativ früh drauf gefreut. Eigentlich seitdem es angekündigt war, habe ich mich darauf gefreut, das zu spielen. Das Ding ist, dass im Laufe der Zeit das ein bisschen war wie bei dem ersten Teil bei mir, nämlich, dass es ein bisschen abgenommen hat, je mehr Gameplay zu sehen war.
Der Bock darauf, oder?
Ist so ein bisschen, okay. Ja, das ist so ein bisschen absurd bei mir gewesen. Denn das war wie beim ersten Teil auch, als dann dieses erste Gameplay gezeigt wurde. Das hat mich so ein bisschen alles, ja, dann doch mehr kalt gelassen tatsächlich. Im Nachhinein war es ein großer Fehler, dass mich das kalt gelassen hat. Aber in dem Moment selber war es dann erstmal so ein bisschen, ja, ist halt okay. Also man läuft halt rum. Im ersten Teil gab die Szene, das war in Boston damals, als man in das Hotel reingeht. Man muss halt dann Leiter suchen, hochklettern. Und das war alles halt sehr langsam. Und nachdem man halt Uncharted kannte, alles so ein bisschen behäbiger. Und wovon halt Last of Us stark lebt, ist halt die Story. Und in so einem 10-minütigen Gameplay-Ausschnitt kriegt man halt von der Story nicht so viel mit. Und daher hatte mich das damals so ein bisschen kalt gelassen. Als dann jedoch das Spiel rauskam und ich die ersten 10 Minuten vom Spiel gesehen habe mit dem ganzen Opening, war es halt sofort andersrum bei mir. Ich war sofort hyped und bin am selben Tag noch in den, ich glaube, weiß nicht, was es war, war es Saturn, war es Mediamarkt, in einen von den Läden gegangen und habe es mir gekauft und nicht bereut.
Den ersten oder was jetzt?
Krass, also du...
Okay. Mhm.
Genau, der erste. Und jetzt beim zweiten war es letztendlich auch nicht anders, auch wenn ich es mir jetzt nicht direkt gekauft habe, sondern ausgeliehen habe.
Ja, ich finde es irgendwie...
Ab der ersten Minute auch wieder dann...
Interessant, überzeugt. Weil The Last of Us ist so ein bisschen ja auch aus dem Nichts gekommen damals. Also klar, es gab lange irgendwie darüber so Berichterstattung und war ja auch, glaube ich, auf 2 Gamescoms oder E3s mindestens, oder? Oder war es nur auf einer sogar? Nee.
Also ich glaube,
das war Uncharted, sogar nur auf einer.
Ja, ich glaube, Uncharted 3 kam halt 2011 und während die Uncharted 3 gemacht haben, hat sich ein anderes Team schon an The Last of Us gemacht. Genau. Und zwischen dem Release von 3, also Uncharted 3 und The Last of Us 1,
sind ja zwei
lag Jahre. Halt ein Jahr
ungefähr. Ja, 2013 ist das rausgekommen.
2 Jahre,
genau. Genau, und ich fand, das hat von Anfang an irgendwie so einen krassen Vibe gehabt. Also was du auch meintest, Chris, dass das Spiel auch einfach irgendwie, oder dass die in eine andere Richtung gehen, das hat man schon auch gemerkt, weil ich finde, du kannst schon eine Parallele ziehen zwischen Crash Bandicoot, Jack and Dexter und Uncharted. Das ist irgendwie alles so ein bisschen bunter, funny und irgendwie mit einem
Abenteuer,
mit einem Hauptcharakter, der irgendwie immer so ein bisschen cool und lustig drauf und irgendwie aber auch so sehr lovable ist und irgendwie nicht so viel Probleme schafft oder so. Ist jetzt kein Anti-Held oder so, keiner von denen. Also auch wenn man das mal so ein bisschen versucht hat, aber und da hat dann natürlich The Last of Us sehr viel mehr so gemacht. Man hat direkt so von den ersten Trailern gemerkt, so da passiert irgendwie was anderes. Und das hat mich irgendwie so von vornherein dachte so, oh, können die das? Kriegen die das hin so? Und wie sieht das Ganze aus? Ich weiß noch, dass ich damals mit Neil Druckmann, da war der auf der Gamescom, und ich weiß nicht, wie ich in diese Position gekommen bin. Auf jeden Fall hatten wir so ein One-on-One-Interview. Und da haben die halt dieses Spiel vorgestellt. Und ohne Material. Das war quasi, da wusste man nur, dieses Spiel kommt. Und das wird eine Art, das war ganz weird irgendwie. Da haben die, also man wusste, es heißt The Last of Us, glaube ich. Und es ist von Naughty Dog. Und aber es war jetzt nicht so mit Trailer und es war unheimlich viel Hype um dieses Game, weil man, und dann so Survival-Game und ich so, muss man irgendwie, ich habe direkt irgendwie an Metal Gear Solid 3 gedacht, so, man müsste irgendwie survival-mäßig sich Essen besorgen und, keine Ahnung, seine Wunden versorgen und irgendwie solche Dinge. Und der so, nee, also das wird schon eher so rudimentär, was das angeht, sondern eher so halt ein cineastisches Abenteuer rund so um die Apokalypse so drumherum.
Ja, die Idee für The Last of Us ist ja, glaube ich, aus einem nicht benutzten Level-Konzept von Uncharted 2 entstanden, nämlich in Nepal sollte Nathan Drake im zweiten Teil auf ein stummes Mädchen treffen, das ihn durch dieses Kriegsgebiet führt und was schlussendlich daraus geworden ist, ist, glaube ich, der Tenzin-Level, wo wir halt auch mit jemandem interagieren, den wir nicht verstehen, aber mit dem wir über einen Level hinaus eine Verbindung aufbauen. Sie wollten halt, glaube ich, gucken, dass sie das in ein ganzes Spiel übertragen. Und ich finde es interessant, dass er da noch so unverblümt mit dir drüber geredet hat. Also ich denke mal, der hat sich jetzt nichts Krasses aus der Nase ziehen lassen. Aber man merkt schon, glaube ich, dass Last of Us auf jeden Fall ein großer Sprung und ein großes Risiko auch auf jeden Fall für Naughty Dog war, weil sie haben mit Uncharted gerade ein richtig sicheres Pferd im Stall gehabt und haben nach Teil 3 nicht direkt gesagt, wir machen jetzt Teil 4, sondern wir geben dieser Idee eine Chance und das hat sich ja schlussendlich rentiert.
Ja, vor allem, weil sie einfach mal ein neues Franchise in derselben Konsolengeneration geboren haben. Also sie haben gesagt, so, okay, wir machen jetzt auf der PlayStation 3, haben wir quasi mit Uncharted gerade erst angefangen und bringen aber auch noch mal zum Ende der Konsolengeneration natürlich, das ist, in dem Jahr ist ja, glaube ich, auch die, ist ja auch schon die PlayStation 4 rausgekommen, 2013. Das ist
ein bisschen, wie es dieses Jahr auch war.
Ja.
So ein bisschen, wie es
genau,
dieses Jahr
genau,
auch war.
Genau, genau.
Ja,
im Endeffekt, auch wie es jetzt war, so, ja. Zum Ende der Generation.
Das ist schon 7 Jahre her, krass, oder?
Und ja, also das Spiel hat irgendwie auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, also weil es irgendwie damals auch viel neu gemacht hat, viel irgendwie anders gemacht hat, so gefühlt. Es hat diese Charaktere so zusammengebracht, Ellie und Joel, und man hat irgendwie so gedacht, so wow, also auch kein Spiel ohne Fehler, so genug Leute, die sich auch schon über Uncharted Gameplay aufgeregt haben, dass ihnen das zu hakelig war. Ich weiß nicht, so viele Leute, die ich kenne, sagen immer, ja, ich spiele immer von Cutscene zu Cutscene und der Rest ist mir so egal, ich will dann so die Cutscenes sehen. Ich weiß nicht, irgendwie.
Was voll schade ist, finde ich, weil.
Ja, und vor allem, ich finde.
Auch innerhalb der Welt so viel erzählt wird, während du spielst.
Genau, genau. Und ich finde das.
Ich kann den Kritikpunkt aber voll verstehen.
Ja? Geht dir das, oder ging dir das auch so?
Mir geht das so ähnlich. Nicht ganz so, dass ich sage, ich spiele von Cutscene zu Cutscene. Aber ich finde auch, dass der Gameplay-Aspekt das Schwächste am Spiel ist. Und das ist jetzt. Also, das Spiel ist hervorragend. Das ist wirklich. Jetzt Kritik auf hohem Niveau, aber von all den Aspekten finde ich, ist der Gameplay-Part tatsächlich der schwächste. Aber da kommen wir später noch zu, wahrscheinlich.
I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. And we need to get these kids back to their families.
Wayne, magst du uns vielleicht in Vorbereitung auf Teil 2 nochmal eine kleine Zusammenfassung von Teil 1 geben? Wo setzt die Story an? Was passiert ungefähr? Und wo wirft sie uns vielleicht am Ende raus? Weil ich glaube, viele haben das Spiel noch nicht gespielt. Wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet, dann macht das vielleicht eher, bevor ihr uns dabei halb professionell drüber fachsimpeln hört. Aber es ist, finde ich, für diese Unterhaltung echt wichtig, nochmal zu checken, okay, was hat Teil 1 eigentlich storytechnisch für einen Verlauf genommen?
Ja, hier werden am Ende dann leider doch auch ein, zwei Spoiler drin sein. Deswegen ganz kurz die Spoilerwarnung für Teil 1. Aber gut, nach 7 Jahren, glaube ich, darf man das jetzt auch.
Du musst ja vielleicht nicht das Ende verraten. Also da kommt man ja vielleicht drum herum, oder?
Ja, wobei das Ende halt wichtig ist, um über Teil 2 zu sprechen.
Ja, okay.
Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht ganz drum herum kommen. Ich kann versuchen, es vielleicht ein bisschen schwammig zu erzählen. Also die Ausgangslage sieht so aus. Die Welt ist ins Chaos gestürzt, nachdem der Cordyceps-Pilz die Menschen befallen hat und zu, ja, so, sag ich mal, so rasenden Zombies gemacht hat, beziehungsweise zu pilzverseuchten Lebewesen. Und das Spiel setzt nach einem Intro 20 Jahre nach dem Ausbruch an. Und unsere Hauptfigur Joel, der seine Tochter verloren hat, soll jetzt ein angeblich immunes Mädchen namens Ellie in ein Krankenhaus bringen, das von einer Widerstandsgruppe namens Fireflies geleitet wird und die angeblich an einem Heilmittel arbeiten. Und so machen sich dann Joel und Ellie auf die Reise durch den Norden der USA. Und Joel findet gegen Ende des Spiels aber heraus, dass diese ganze Suche nach einem Heilmittel nicht ohne Konsequenzen sein wird und ein großes Opfer gebracht werden muss. Und das sorgt dann dafür, dass es am Ende zu einem Konflikt kommt und halt kein Heilmittel mehr rauskommt. Und Joel zusammen mit Ellie zu seinem Bruder Tommy flüchtet in eine Siedlung. Und da hört dann der erste Teil auf. Was noch wichtig ist zu sagen, dass Ellie nicht weiß oder nicht genau weiß, was am Ende passiert und warum das mit dem Heilmittel alles nicht geklappt hat. Und das ist eine wichtige Grundlage für den zweiten Teil dann halt.
Ist es für euch denn so, dass das gegeben wäre, dass das geklappt hätte, wenn das nicht passiert wäre am ersten Teil? Weil das, also in meiner Auffassung nach ist das halt eben nicht so. Also das ist halt auch immer noch ein Risiko gewesen, dass es überhaupt mit dem ja, Serum, Antivirus, Impfung, wie auch immer du es nennen willst, geklappt hätte.
Ja, zum einen hätte es halt erstmal funktionieren müssen und zum zweiten ist halt die ganze Distribution halt schwer. Also wie verbreitet man
richtig,
das?
Richtig, genau. Also was, wie...
Ja, genau. Wie machst du aus den Leuten auch klar? Hier, spritzt euch das mal, das wird euch heilen. Also wir sehen ja, dass es heute schon teilweise schwierig ist, Leute von etwas zu überzeugen, etwas zu tun, was Impfungen angeht. Das wird ja dann da nicht einfacher. Und dann auch noch in so einer zerstörten Welt, ja, find da mal die Wege. Ich würde auch sagen, das wäre sehr schwierig gewesen.
Ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, allein die Chance zu haben oder zu sagen, wir haben die Chance, das wieder gut zu machen, was schiefgelaufen ist, ist natürlich auch ein Argument, dem man sich nicht ganz erwehren kann. Aber am Ende von der Geschichte von Teil 1 geht es, finde ich, auch nie wirklich darum, die Welt zu retten, sondern um die Entscheidung eines Mannes, der sagt, wenn wir in einer Welt leben müssen, in der wir das Leben eines kleinen Kindes opfern müssen, dann ist das vielleicht gar nicht eine Welt, die ich retten möchte.
Hm. Ja. Ich finde, sie kriegen es unheimlich gut hin, was viele Filme halt irgendwie nicht schaffen oder andere Geschichten, die so um diese Postapokalypse drehen oder generell um ein Ereignis, was so groß ist, dass es eigentlich eine einzelne Person oder auch eine Gruppe von Personen nicht ändern kann, nicht abwenden kann. Und sie schaffen das sehr gut, dieses... Also weil entweder hast du ja in diesen Geschichten eine geschlossene Geschichte, es geht um etwas und an der Grundsituation dieser Zombie-Apokalypse, der was auch immer, Wasteland, ändert sich nichts. Oder du hast diese Prämisse, oh, wir können es ändern, wir können es besiegen und am Ende gibt es dann irgendwie einen heroischen Fight oder ein heroisches irgendwas und dann wird es quasi so beendet, so dieses I am Legend-Problem. Und ich weiß nicht, das ist wirklich etwas, was ich besonders fand an The Last of Us. Und abseits davon, dass es ein Videospiel ist, sondern auf viele Medien bezogen, die sich mit diesen Geschichten befassen. Weil das hat irgendwie einfach sehr gut funktioniert. Also das war zusammengefasst die Möglichkeit, die Welt wieder zur Normalität zurückzubringen, aber auch diese in sich geschlossene Geschichte zwischen ja quasi Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung, die da aufgebaut wurde. Und ja, das irgendwie so verwoben und dann doch irgendwie aufgelöst mit einem anderen Ende, das man vielleicht erwartet hätte. Und das, finde ich, war einfach, ist so von dem Plot einfach ein unheimlich gelungene Geschichte.
Genau.
Total, total.
Es ist halt wirklich das erste Mal, dass man sich als Videospieler nicht selbst eingestehen musste, ja, es war gut für eine Videospielgeschichte, sondern man sagt so, ey, es war durch die Bank weg einfach eine geile Geschichte. Und bester Beweis ist halt jetzt, dass HBO sich daran setzt mit Craig Maines oder Maines, oder wie er heißt, von Chernobyl und sagt so, ey, die Geschichte ist so gut, lass die doch mal vielleicht anderen Leuten zugänglich machen, die nicht so viel mit dem Medium Videospiel anfangen können.
Ja, und ich kenne echt viele Leute, die halt vielleicht früher mal Gamer waren oder so, aber dann nicht mehr die Zeit haben oder nicht mehr so die Muße haben, die Konsole nicht mehr haben, was auch immer. Und sehr viele Leute, die sich dieses Spiel, also gerade Last of Us 1, so als Let's Play angeguckt haben oder auch nur so als No-Commentary Durchspiel.
The Movie.
Ding.
Ja, diese,
genau,
diese
genau.
Zusammenschnitte.
Da gab es sogar auch noch so Zusammenschnitte und so. Und das ist, also aus meinem ganz persönlichen Kreis, aber so für viele der Einstieg gewesen, sich sowas häufiger anzugucken. Gerade diese Story-driven Games, wo dann nicht irgendwie der Let's Player im Vordergrund steht, wo es egal ist, was der spielt, sondern die das genau deshalb dann geguckt haben. Und das dann auch für viele andere Spiele gemacht haben.
Lass uns doch jetzt von Teil 1 zu Teil 2 gehen. 7 Jahre lagen dazwischen in unserer Welt. 4 Jahre in der Spielgeschichte, also Tommy und Tommy. Joel und Ellie haben, wie Wayne ja gesagt, am Ende es geschafft, sich in dieser Siedlung Jackson anzusiedeln und leben ihr Leben soweit normal, ja, insofern man halt ein normales Leben in der apokalyptischen Dystopie haben kann.
Also ich finde, es wirkt schon sehr normal. Also gerade wenn man das vergleicht mit dem Anfang in der, wie heißt das, in der QZ, Quarantine Zone, ist das schon krass. Also so, das ist ein ganz, also die haben Strom, die haben ein Haus, die, weiß ich nicht, gehen irgendwie so in die Kneipe was trinken und so. Und
die haben Kindergarten und so.
Ja, genau.
Es fängt ja alleine schon so an, dass Ellie da sitzt und Musik hört.
Ja, ja, genau.
In ihrem Zimmer oder in ihrem Haus. So, das ist ja eigentlich was Alltägliches.
Und das ist halt in The Last of Us 1 wirkt das so gar nicht so. Da hast du so eher diesen Half-Life-Charakter. Ja, es ist irgendwie alles abgefuckt. Du hast überall die Militärpolizei, die dich herumschubst und alle verkriechen sich so, sobald die kommen. Wie so Kakerlaken, wenn das Licht kommt oder so. Alle verschwinden so in den Hauseingängen, wenn da irgendwie so die komische Militärpolizei durchfährt und alle böse anguckt.
Aber man muss ja auch sagen, das liegt ja auch nicht. Also es ist ja gerade, weil sie direkt neben einem Wasserkraftwerk wohnen oder sich angesiedelt haben, ja auch eine Frage von Ressourcen. Ne? Also Elektrizität ist in dieser Welt, glaube ich, mit eins der krassesten Güter, die du haben kannst. Weil
ich glaube,
das
Jackson
ja schon
ist nicht normal. Ne? Also das ist nicht der Normalfall, wie die Menschen
leben. Klar, deswegen. Also die haben ja schon einen sehr privilegierten Status in dieser Welt. Aber du hast schon recht, man merkt, wenn man gerade den Anfang von Teil 1 und jetzt mit Teil 2 vergleicht, wie abgefuckt doch die Quarantänezone in Boston war, in der Joel sich irgendwie 20 Jahre lang hat rumahlen müssen.
Ist ja die Frage.
Ganze 20 Jahre waren wahrscheinlich aber er ist wahrscheinlich.
Wir wissen ja auch, dass er viele Jahre mit Tommy irgendwie so durch die Gegend gezogen ist und auch ziemlich viel Scheiße gebaut hat.
Ja, und das ist ein ziemlich interessanter Punkt. Also, ohne zu viel zu verraten, wie die Story jetzt sich weiterentwickelt. Der ursprüngliche Beginn des Spiels sollte eigentlich sein, wie wir als ein Charakter in einer Karawane von A nach B reisen und irgendwann mitten im Schnee von Banditen angegriffen werden, die ganze Karawane töten. Und das wären dann Joel und Tommy gewesen. Mhm. Finde ich, zeigt auch mal wieder, wie moralisch oder wie schwammig Moral in dieser Welt auf jeden Fall ist.
Ja, und weil es auch so, gibt ja direkt in Pittsburgh im ersten Teil diese Szene, wo sie überfallen werden und Ellie dann so voll so, wow, what the fuck, so, was geht ab bei den Leuten? Und Joel dann so sagt, ja, I've been on both sides. Und,
diese Finte gemerkt
hat. Genau, weil er genau gecheckt hat, so, okay. Und er war halt einfach, ja, auf beiden Seiten unterwegs und hat beides irgendwie gemacht,
ja. Kurz zur Story, damit wir einen Ausgangspunkt haben, über den wir erstmal spoilerfrei reden können. Also Joel und Ellie leben jetzt mit den Leuten in Jackson zusammen und haben sich so eine kleine heile Welt aufgebaut, wie wir gerade schon festgestellt haben. Aber durch einen dramatischen Zwischenfall ist Ellie dann gezwungen, die Siedlung zu verlassen, sich auf den Weg nach Seattle zu machen und geht auf einen sehr blutrünstigen Rachefeldzug. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also wie habt ihr die Story und auch den Anfang wahrgenommen? Hat das für euch funktioniert, gerade dieser Übergang von Teil 1 zu 2 und dann vielleicht auch die Story als Fortsetzung an sich?
Ich finde schon. Also ich finde, das hat alles sehr gut. Man merkt, also vielleicht ist das auch so, dass man so eine Videospielkonditionierung mittlerweile hat und so weiß, okay, das, oder auch generell Storytelling, was so vielleicht passieren wird, dass halt auch einfach irgendwas gebrochen werden muss oder einfach irgendwas passieren muss, um das so ein bisschen auszulösen. Und das hätten sie einfach tun können, indem sie sagen, wir gehen zu dieser Welt zurück, 20 Jahre später oder so. Oder wir machen es gar nicht so lange, aber wir ja quasi setzen ein, sprechen über oder fügen ein Event ein, was irgendwie viel, viel in Gang setzt. Und ich finde, sie haben das sehr gut gemacht. Und ich muss sagen, The Last of Us 2 hat für mich sehr viel für ja, nicht Glaubhaftigkeit der Welt direkt, aber sie haben viel so ein bisschen geopfert für, okay, es ist eigentlich super schwierig, sich in dieser Welt zu navigieren. Das haben sie so ein bisschen über Bord geworfen, habe ich das Gefühl, weil auf einmal reisen alle so ziemlich krass durch die Gegend und sind so kommen so von A nach B. Ich finde das ist aber zu verschmerzen. Also das ist genauso wie diese Nummer mit Jackson wirkt irgendwie ganz anders als die Quarantine Zone in Boston. Das ist einfach die Welt wirkt dadurch jetzt nicht unglaubhafter, aber sie ist einfach anders. Sie ist einfach anders aufgestellt. Und ja, das Intro ist etwas länger, also deutlich länger als das Intro vom ersten Teil, was ja auch sehr stark einen direkt emotional involviert, und das Intro vom Zweier dauert, glaube ich, auch umso länger, weil es einen als Spieler des ersten Teils auch, glaube ich, noch mehr irgendwie mitnimmt.
Ja, also gefühlt fängt man ja wirklich erst nach 2,5 Stunden an, sich auf den Weg nach Seattle zu machen. Wayne, als jemand, den ich kenne, gerade was Videospiel-Stories angeht, als jemanden kennengelernt habe, der es ja nicht mag, wenn sich Sachen so krass ziehen. Wie war das für dich?
Für mich war es interessanterweise überhaupt nicht störend. Also allein zur Story selber. Ich finde, dass die Story hervorragend funktioniert als Fortsetzung, weil der erste Teil sowieso recht offen endet, viele Fragen offen lässt, gerade zwischen den Charakteren. Und der zweite Teil halt da ideal anknüpfen kann, was er auch tut. Gut, es dauert halt manchmal ein bisschen, aber zwischendurch passiert genug, um nicht langweilig zu werden. Es passiert im Spiel passieren sowieso ein, zwei Punkte, an denen sich das Spiel, sag ich mal, ja nicht neu erfindet, aber wenn man so will, neu startet. Oder ja, hier so einen Punkt setzt und jetzt kommt der nächste Teil. Also letztendlich packt es halt irgendwie 2, 3 Sachen in ein Spiel, und dadurch wirkt es halt immer irgendwie frisch. Und zur Welt selber, auch die finde ich ist immer noch interessant genug und bietet viele Möglichkeiten, um weitere Geschichten zu erzählen, und ja, vor allem auch die Konsequenzen durch Joels Handeln im ersten Teil aufzuzeigen.
Ja, und das finde ich ist gerade, was den zweiten Teil angeht, so ein absolutes storytechnisches meisterhaftes Schreiben, wenn man es so sagen will. Also, dass sich die Dinge, die in Teil 1 passiert sind, wie so ein Echo durch die Story von Teil 2 ziehen. Denn im Prinzip hätte man ja sagen können, okay, es ist The Last of Us 2 und es ist vielleicht eine andere Geschichte rund um Joel und Ellie, aber es fühlt sich halt wirklich wie eine konsequente Weitererzählung der Ereignisse von Teil 1 an, und deswegen heißt es ja auch, glaube ich, Part 2, weil es...
Also das ist nicht nur so ein, wir nehmen unser Spiel jetzt nicht 2, sondern wir sind so ein bisschen edgy und sagen Part 2.
Ja, aber vergleich es doch zum Beispiel mal mit Uncharted, dass man sagt so, okay, Uncharted 1, ich glaube, Uncharted hieß ja, also der erste Uncharted-Teil heißt ja Drake's Fortune. Und es gibt ja einen Grund, warum sie es nicht Drake's Fortune Uncharted genannt haben. Weil wenn Nathan Drake als Charakter nicht funktioniert hätte, hätten sie die komplette IP über den Haufen schmeißen können. So, aber dann vielleicht sagen können, okay, es ist jetzt, keine Ahnung, Uncharted Freddy's Fortune oder Freddy's Adventure oder so. Aber Teil 1 und Teil 2 von Uncharted stehen ja in keinem wirklich kontinuierlichen Verhältnis zueinander. Also klar gibt es Callbacks und Charaktere entwickeln sich auch weiter, aber sagen wir mal so, das ist auch der Grund, warum viele Leute den ersten Teil von Uncharted skippen und direkt zum zweiten gehen, weil es das bessere Spiel ist und weil es die Story jetzt nicht wirklich voraussetzt, dass du Teil 1 gespielt hast. Wohingegen es jetzt bei Last of Us ja schon gut ist, wenn du den ersten Teil gespielt hast und die Story kennst.
Auf jeden Fall. Ich würde aber auch sagen, wenn mich jemand fragen würde, gut, man kann, das ist ein bisschen schwierig, weil du kannst The Last of Us 1 fantastisch auf der PS4 spielen, weil es einfach ein wunderbares HD-Remaster gibt, was sich immer noch gut spielt. Aber wenn du jetzt wirklich nur den zweiten Teil spielen willst und dich da nicht mehr dir die Zeit nehmen willst, ich würde sagen, sollte man auf jeden Fall den ersten gespielt haben, aber ich finde wirklich, dass der zweite Teil autark ziemlich gut funktioniert. Obwohl er das, ich würde dir recht geben, dass er eine Fortsetzung ist und auch kontinuierlich Dinge aufgreift, die es vorher gab. Aber die Spiele sind schon irgendwie abgeschlossen. Also, und ich finde, dass gerade wegen dem dualen Storytelling, was es in diesem Spiel gibt, funktioniert das, glaube ich, auch für Leute, die diese Welt quasi neu kennenlernen.
Ich glaube, dass es schwierig wird, Ellies Verhalten, Überzeugung und auch Hartnäckigkeit zu verstehen, wenn man den ersten Teil so nicht kennt. Weil
beziehungsweise funktioniert die Motivation, vielleicht ist die Motivation bei dem Spieler gar nicht so krass da, wenn sie dann auf Rachefeldzug geht.
Also ich glaube, es bleibt schon verständlich, warum sie das macht. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass halt dieses wirklich tiefe Verständnis dafür erst wirklich aufkommt, wenn man den ersten Teil gespielt hat.
Also klar, ja. Ich denke mal, Naughty Dog bzw. Sony wird einen Teufel tun und sagen, ey, macht jetzt hier bitte kein Spiel oder macht jetzt hier bitte ein Spiel, was nur funktioniert für die Hardcore-Fans, die Lore kennen und vielleicht selber das Fandom-Wiki schreiben. So. Aber das Spiel funktioniert als einzelnes Spiel auch, aber es funktioniert halt umso besser als die Fortsetzung einer Geschichte, finde ich.
Genau, weil es fängt ja zum Beispiel auch an mit, dass man nochmal, wo ich am Anfang auch dachte, so, oh, okay, wollen sie jetzt so sehr die Leute abholen, die nicht das erste Spiel gespielt haben, weil es...
Previously on, The Last of Us.
Richtig, genau, es beginnt ja fast so, ne? Also es beginnt ja so mit so einer wirklich Exposition, dass dann erstmal erzählt wird, ja, was ist denn damals passiert? Das und das ist passiert. Und also Joel und sein Bruder Tommy sitzen halt da und er erzählt quasi, oder er beichtet ihm, was er getan hat und was so das Ende der Geschichte war. Also auch wie gesagt, wenn ihr The Last of Us 2 anfangt, dann habt ihr euch direkt schon den ersten Teil hart gespoilert. Also dann könnt ihr eigentlich auch... Ne, wer es angefangen hat, braucht dann eigentlich den ersten auch vielleicht nur noch, um so eine Bildungslücke zu schließen. Aber ja, eigentlich muss man das dann nicht unbedingt nochmal weiterspielen.
Also wenn man jetzt Story-Purist ist und sagt so, hey, ich möchte wissen, um was es geht. Aber ich finde, sie haben es gerade mit dieser Kombination von Tommy und Joel ganz gut gelöst, dass es halt nicht so wirkt, als hätte man irgendwie Netflix-Staffel, eine neue Netflix-Staffel von irgendeiner Serie und hat erstmal so das Previously On-Video, was einem vorgelatzt wird, bevor man dann in die erste Folge startet, sondern es wirkt für mich oder auf mich wirklich wie etwas, was Leute machen würden, beziehungsweise was diese beiden Charaktere untereinander auch sich gegenseitig erzählen würden.
Das ist sowieso ja so eine große Stärke des Spiels. Die Charaktere verhalten sich halt so oder reden zumindest so, wie halt auch echte Leute reden würden. Das ist ja oft ein großes Problem bei Spielen, aber auch bei Filmen, dass die Leute halt, um dem Zuschauer oder dem Spieler, der Spielerin zu vermitteln, was gerade passiert, was so die Welt ist, was ihre Motivationen sind, halt so reden, als würden sie irgendwie halt eine Zusammenfassung erzählen, aber so redet ja keiner. Und das kriegt Naughty Dog halt unglaublich gut hin, dass sie genug auch Fragen trotzdem noch offen lassen, die sich halt irgendwann schon klären, ohne dass sie halt diese krasse Exposition machen müssen.
Ja, es gibt keinen wirklichen I am your father-Moment.
Ja, genau.
So. Obwohl schon, aber es ist nicht so on. So, es wird dir nicht so aufs Butterbrot geschmiert, habe ich so das Gefühl.
Was meinst du? Welche Szene?
Ja, also, sagen wir mal so, der Zebra-Moment.
Ah, ach, ja.
Aber ja, gut, aber der ist schon, ich finde, er ist immer noch glaubhaft. Also ich kann mir immer noch halt vorstellen, genau, dass jemand halt, dass die Situation könnte halt so passieren. Also das glaube ich dann schon.
For guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat.
Max, du hast gerade angesetzt, deswegen.
Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, vielleicht machen wir dann doch jetzt den, weil ich glaube, wer jetzt so lange sich schon irgendwie das Gelaber über The Last of Us 2 angehört hat, der wird das Spiel auch schon gespielt haben. Vielleicht machen wir dann jetzt nochmal eine Spoilerwarnung und gehen vielleicht ein bisschen mehr noch auf die Details ein.
Das wollte ich zum Schluss machen, denn da habe ich einen Blog, der heißt Kontroverse in Klammern Spoiler.
Okay, aber darf ich denn jetzt über einzelne Charaktere sprechen, die vielleicht eine Art Spoiler sind? Weil das ist ja das Problem an dem Spiel. Man kann halt wenig über die Charaktere sprechen. Ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen.
Wayne, was sagst du? Darf Max das?
Also ich würde Max recht geben, wer jetzt noch zuhört, der hat das Spiel wahrscheinlich schon gespielt. Das heißt, ich würde mein Go geben und sagen, ja.
Okay, dann machen wir jetzt die Spoilerdämme auf und Max, versau den Leuten das Spiel.
Das und das passiert am Ende, oh mein Gott, was auch immer. Nein, ich finde einfach, diese Dualität von The Last of Us 2 ist das, was es halt so für mich so besonders gemacht hat und weshalb es für mich auch so gut funktioniert. Also, The Last of Us 1 ist vielleicht das stringentere Spiel, was einen irgendwie durch diese Reise von Boston bis ans andere Ende der USA bringt und dann auch noch mit den verschiedenen Seasons irgendwie so einen
Roadtrip.
Du siehst immer, ich bin woanders, genau, und es ist ein Roadtrip und die Witterung verändert sich und es sieht halt auch einfach immer alles anders aus. Und da hat The Last of Us 2 ist halt deutlich schwerer, weil du dich viel halt in dunklen Straßenzügen und durch irgendwelche Häuser durchkämpfst und so. Und du hast, klar, irgendwie auch verändert sich da auch viel, aber da bietet halt diese Stadt Seattle gefühlt nicht so viel, wie sie es umgesetzt haben.
Obwohl man sagen muss, dass gerade Seattle eine der amerikanischen Städte ist, die dadurch, dass sie so nah am Wasser gebaut ist, und sei jetzt nicht, weil die Leute da viel rumheulen, sondern weil es halt literally auch so ein bisschen das Hamburg vom amerikanischen Norden ist, viel mit Schifffahrtswirtschaft und so arbeitet. Dadurch, dass diese Stadt halt diese Komponente hat, man rein theoretisch, wenn es in so eine dystopische, postapokalyptische Welt geht, viel mehr mit Höhe und mit Vertikalität arbeiten kann, was das Level-Design angeht.
Das stimmt, ja. Das
Aber du hast halt schon ein sehr stark gesetztes Setting. Während du im ersten Teil immer wieder neue Ereignisse, neue Umgebungen, neue Fraktionen und auch neue Arten, wie dir andere Charaktere gegenüber begegnen hast du halt hier von Anfang bis Ende so ein sehr eingepacktes Szenario. Also du hast auf der einen Seite hast du die WLF, du hast die Scars, du bist halt da irgendwie noch mit drin und daran ändert sich ja auch nichts. Während du halt im ersten Teil schon auch diese Stellen hast, wenn du in Philadelphia oder so bist, hast du halt diese Banditen. Dann kommst du aber an einen anderen Ort und da ist es dann doch irgendwie wieder anders. Da ist wieder was anderes passiert. Also du hast weniger dieses, wir ziehen von A nach B und erleben immer wieder was Neues, sondern okay, das sind die Settings, hier bewegen wir uns und hier bleiben wir auch. Und ich finde, das gibt dem Spiel schon nochmal ein anderes Feeling. Was ist aber, und da stimme ich jetzt Max wieder zu, durch diese Dualität der Erzählweise, wieder wie ein ganz neues Spiel wirkt, wenn es dann irgendwann zu dem Punkt kommt. Weil du auf einmal eine Seite siehst, die du vorher überhaupt nicht so wahrgenommen hast.
Ja, und genau, also irgendwie auch, obwohl es ja eigentlich eine relativ klare Richtung gibt, weshalb Ellie irgendwie da loszieht und was sie quasi vorhat, hat das Spiel irgendwie so wenig so ein Ziel. Also nicht im negativen Sinne, aber du denkst so, warum machen wir das jetzt und was soll das bringen so? Also weil man irgendwie schon genug Rachegeschichten kennt, weil man weiß so, okay, wird sie das wirklich jetzt irgendwie, wird sie das jetzt wirklich irgendwie so erfüllen? Aber du läufst da so rum, denkst so, ob es das alles wert ist so, und du bist eher so gespannt, wo das Ganze hinführt und was sie quasi alles dafür aufgeben wird und in was sie sich da auch so reinstürzt, weil du kommst ja einfach auch da in eine Stadt mit Seattle, wo einfach so viel Shit passiert, und die Gruppe, die wir da verfolgen, die selber genug Probleme haben und genug irgendwie so ihren eigenen Struggle haben, dass sie da gar nicht so mit rechnen, dass da jetzt irgendwer kommt und sie halt irgendwie jagt oder so jagen will. Also diese Gruppe um Abby herum, die ist ja auch dann so, was macht ihr hier? So, wir haben gerade andere Probleme. So, wir befinden uns mitten in einem Bürgerkrieg mit irgendwelchen durchgeknallten Sektenleuten. Und was ich unheimlich gut finde, ist, dass sie es echt geschafft haben, alle, also zumindest in der Story, alle irgendwie allen so eine Seite und ein Gesicht zu geben. Also es ist nicht mehr so, dass die Typen in Pittsburgh in The Last of Us 1, die einen einfach nur überfallen, weil sie, keine Ahnung, Scheißkerle sind und einfach so uns als Loot ansehen und einfach nur irgendwie uns ausrauben wollen. Jeder hat irgendwie jede Fraktion hat so ihre eigene Rechtfertigung, warum sie denken, dass das, was sie da tun, in Ordnung ist.
Ja, jeder ist quasi der Held seiner eigenen Geschichte.
Genau, ja.
Ich würde auch sagen, dass die Antagonisten, nenne ich sie jetzt mal, was sie ja sein sollen, tatsächlich für mich die größte Stärke am ganzen Spiel ist, was jetzt so Story und Charaktere angeht, weil sie es geschafft haben.
Nicht die größte
Stärke. Doch, die sind die größte Stärke. Mhm. Und zwar, weil sie für mich persönlich es so geschafft haben, dass nach dem großen Ereignis in Jackson ich jetzt nicht unbedingt das verspürt habe, ich muss die alle umbringen. Weil sie selbst da es schon geschafft haben, diese Gruppe so glaubhaft und so menschlich zu zeigen, dass ich überhaupt nicht dieses Gefühl hatte, so von wegen, ja, das sind halt nur irgendwelche so, ne, diese mega Bösewichte, und wenn ich sie jetzt töte, ist auch egal. Nee, sondern du hast halt in der Gruppe schon gemerkt, okay, es gibt da Differenzen, es gibt da Diskussionen, wie man jetzt weiter damit umgeht. Es gibt welche, die finden das sowieso falsch, es gibt welche, die wollen das voll durchziehen. Also du hast da wirklich so eine Gruppendynamik drin. Und jeder einzelne von den Charakteren kommt halt glaubhaft rüber, wirklich wie ein Mensch. Und ich will halt eigentlich keinem Menschen so wehtun, egal was sie halt gemacht haben, egal wie verständlich das vielleicht wäre. So, dieser ganze Rachefeldzug von Anfang an, ich persönlich wollte ihn halt überhaupt nicht.
Ach krass, und hattest dann, wie hast du dann irgendwie, warum hast du dann weitergespielt? Also was hat dich dann irgendwie?
Weil ich auf jeden Fall wissen wollte, wie es weitergeht, weil ich halt sehr schnell auch gemerkt habe, okay, da steckt halt doch nochmal wesentlich mehr hinter, und es wird halt nicht so sein, du gehst halt von Person A zu Person B zu Person C und bringst sie alle um, und das Spiel ist dann am Ende, sobald du dann Abby jetzt besiegt hast, sondern mir war schon bewusst, da wird schon noch was kommen, weil dafür hat Naughty Dog einfach im ersten Teil und auch in dem Intro des zweiten Teils schon gezeigt, dass sie da einfach zu gut für sind, um es so simpel, sage ich mal,
aufzulösen. Es ist halt einfach sehr, sehr wenig gamey, ne? Es ist halt so gar nicht dieses, du hättest da auch irgend so ein komisches Nemesis-System reinpacken können. Du hättest da so viele komische Spielinhalte reinpacken können, die irgendwie, genervt hätten oder, was heißt genervt, die vielleicht vom Spiel her das Spiel alleine des Knöpfedrückens willen her besser gemacht hätten. Aber du hast halt nicht da so jetzt irgendwelche Sachen, die du abhakst auf der Karte oder so, und irgendwelche Levels, die hochgehen oder sowas, wo halt diese typischen Videospiel Knochen, die einem so dahin geworfen werden. Ich finde es ganz lustig, weil ich spiele gerade Ghost of Tsushima, und es ist irgendwie so das Spiel, was ich gerade ich will eigentlich gerade nichts anderes spielen, weil mich dieses Spiel so unheimlich gut befriedigt.
Es gibt nur, ich glaube, lustigerweise geht es aus allen dreien so, weil wir spielen, glaube ich, alle drei im Moment.
Ja, ja. Für alles, was ich irgendwie mache, kriege ich irgendwie was. Und es ist irgendwie so richtig so, es ist so, ja. Aber es ist halt dafür auch so wenig, traut sich so wenig und ist so wenig irgendwie neu. Und da muss ich sagen, vielleicht habe ich diese Freude bei The Uncharted 2 jetzt nicht so gespürt. Aber es hat dadurch, ich weiß nicht, es klingt jetzt irgendwie so abgeschmackt, aber das ist halt wirklich dann dieser künstlerische Ansatz, wo man gemerkt hat, wow, da hat sich jemand auch mal so Gedanken gemacht, wie können wir diese Spielproblematiken brechen, und dadurch, dass es halt keinen, und die Sachen, die halt für mich in The Last of Us 2 nicht funktionieren, sind halt zum Beispiel diese Bossfights. Ja. Also ich fand diesen Red King, das finde ich noch cool. Es gibt einen.
Da werden aber auch alte Resident Evil Fans befriedigt.
Ja, okay, klar, natürlich. Das ist so eine.
Aber ich finde ihn auch geil. Ich finde ihn super, super gut.
Aber das finde ich ist noch eher verständlich, weil das ist so, ja, okay, da sind halt Mutanten. Aber warum auf einmal dann ein Mensch, den du vorher halt super easy quasi zur Strecke bringen kannst, auf einmal in so einem Bossfight, in so einer Arena irgendwie dir da präsentiert wird. Das fand ich dann irgendwie, das fand ich einfach doof. Das hat mich einfach genervt. Also da dachte ich so, nee, das hättet ihr nicht machen müssen. Ich hätte genauso wahrscheinlich den Impact gespürt, wenn ich jetzt nicht da dreimal hingelaufen wäre, weil es dann auch wirklich Rule of Three war. Du musst dreimal irgendwie da jemanden attackieren, um das dann quasi zu schaffen. Und da dachte ich so, das hättet ihr nicht machen müssen.
Ja, vor allem hast du ihn am Ende halt das halbe Kinn abgerissen. Das steht halt immer noch. Und das wird
über den
schon,
redet ihr.
Ja, und das ist dann schon so ein bisschen, okay, ja. Ihr wollt eine glaubwürdige Welt präsentieren, aber das geht halt schon so ein bisschen sehr weit, also, jetzt gerade.
Ich glaube, ich rede über was anderes als das, was Wayne sagt. Aber ja, das ist auch ein gutes Beispiel.
Genau. Aber das zeigt auch ja so auch, dass die Sachen dann auch häufiger im Spiel vorkommen, wenn wir da von unterschiedlichen Dingen.
Stimmt, da hatte ich gerade voll vergessen, dass es diese Szene ja auch noch gab. Aber ich weiß direkt, was du meinst. Aber wirklich diese Dualität, die du mit den zwei Hauptcharakteren halt oder Charakterinnen hast, das hat für mich einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also vielleicht können wir auch mal jetzt über die andere Hauptperson sprechen.
Ich glaube, was das Ganze angeht, ist auf jeden Fall wichtig, jetzt nochmal eine dicke Spoilerwarnung zu geben, denn ich finde, wir stoßen gerade so ein bisschen an die Grenzen des, was wir sagen können, ohne zu schwammig zu wirken. Was ich noch sagen wollte, bevor wir jetzt auf die Aufteilung des Spiels zu sprechen kommen, weil das hatte Wayne auch gerade gesagt, die Antagonisten sind so gut geschrieben, dass ich habe lange gebraucht, um mit den Leuten zu bonden, die da abseits von unserer Hauptantagonistin, / Protagonistin so rumlaufen. Deswegen war ich auch nicht so invested in diesen Storystrang, aber ich war halt umso beeindruckter, wie gut die neuen Charaktere in Jackson halt eingeführt werden. Also eine Dina, ein Jesse, also gerade Jesse, finde ich, ist so ein unfassbar toller Charakter, über den ich so viel mehr hätte noch erfahren wollen. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich finde, sie haben da irgendwas versäumt, aber es ist gerade so die perfekte Balance zwischen, ey, allein wie er eingeführt wird, wie er Ellie am Anfang verarscht, so wie er sie zur Schicht abholt und sagt, ey, boah, es war aber ganz schön krass, was da gestern abgegangen ist, und sie verrät sich anscheinend, dass sie ihre oder seine Ex-Freundin geküsst hat. Und er spielt da erstmal so mit und denkt so, sagt so, ey, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin eine Woche mit
dir. What? Wir sind doch erst seit einer Woche.
Ja, und du knutschst direkt so mit der rum. Und sie fällt halt total drauf rein. So, ey, sorry, es tut mir mega leid. Es war irgendwie, es war nichts Ernstes. Und dann bricht er so diesen Moment, in dem er sagt, ey, es ist mir scheißegal, komm, lass losziehen. Und dann denke ich mir so, das sind so diese Momente, wo ich denke so, okay, ihr wisst halt ganz genau, wie ihr A, in diese Welt noch Menschlichkeit reinkriegt und B, es schafft innerhalb von 2 Minuten mir eine Figur, die ich noch nie gesehen habe, direkt super sympathisch zu machen. Und das
aber das haben sie im ersten Teil ja schon geschafft.
Ja, aber irgendwie hat's in dem Moment, also bei mir hat's Klick gemacht, sagen wir mal so.
Ja, das stimmt.
Ja, und auch mehr, also du hast einfach auch mehr Freunde irgendwie so in diesem Spiel, ne? Weil also du, oder hast mehr Charaktere, wo du so denkst, ach ja, mit dem könnte ich auch mal irgendwie so abhängen oder so. Während du ja in dem Einser wirklich diese harten Hunde hast, die auch irgendwie so, klar, du hast Tess, die ist irgendwie schon auch so ein bisschen sympathisch, aber irgendwo auch immer so distanziert und du weißt auch nicht so genau, was du mit der anfangen sollst. Dann hast du Bill, der auch irgendwie kann man auch so ein bisschen, man hat eher Mitleid mit ihm, aber ja, der Einzige, der da irgendwie so ein bisschen raussticht, würde ich sagen, ist Tommy und halt hier die zwei, Sam und
Henry.
Oh, jetzt wirf ich so viel mit Namen hier um mich. Ja. Sam und Henry, genau. Aber, also, und das finde ich zum Beispiel auch, also ich finde, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, bis irgendwie kurz vorher irgendwie so ein Tweet war, ich hoffe, dass Tommy irgendwie mehr Zeit in The Last of Us 2 bekommt und der Schauspieler von ihm dann irgendwie so getweetet hat, you better wish oder irgendwie sowas. Und das fand ich zum Beispiel voll, da ist mir das dann so aufgefallen, ah ja stimmt, Tommy, den gibt's ja auch noch, so geil. Und auf den habe ich mich auch gefreut und da finde ich auch, den haben sie auch cool umgesetzt, dem haben sie auch irgendwie so eine gute Zeit, also dem haben sie viel Zeit beigemessen, der war jetzt aber nicht einfach auch nur so ein Joel 2.0, sondern ja, der hat irgendwie schon auch so seine eigene Eigenständigkeit da, also so als dieser Boss von dieser Stadt und der auch irgendwie auch einfühlsam auf Ellie eingeht, der aber auch irgendwie mit Joel irgendwie so abkumpelt. Das hat sehr gut funktioniert, finde ich.
Ja.
Jetzt sind wir doch wieder zurück bei Ellie, Tommy und all den anderen Charakteren gelandet, aber wollten wir so, eigentlich so, über...
Ja, gut, dann Max, erklär doch mal kurz, was macht den Storyaufbau und die Storystruktur von The Last of Us 2 so besonders und vielleicht auch so kontrovers in vielen Augen?
Also das Besondere ist ja, dass du den Hauptcharakter Joel quasi, dass der für die Story einfach geopfert wird. Also so muss man es einfach sagen. Die haben gesagt, okay, Joels Geschichte ist vorbei, Joel hat auch genug Sünden irgendwie hinter sich, er ist halt auch nicht einfach der Good Guy, für den wir ihn noch lange Zeit so gesehen haben, Herz am rechten Fleck, sondern Joel hat auch viel Scheiße gebaut und er hat vor allem viel Scheiße gebaut, wo du auch selber als Spieler mit involviert warst. Und das ist halt so die Prämisse des Spiels. Joel wird am Anfang nach dem Opening quasi so geopfert und wir spielen zum Teil und ab der Hälfte des Spiels spielen wir seine Mörderin. Und das ist ja auch so eins der Details, die am Anfang über The Last of Us 2 bekannt geworden sind, wo dann die Leute komplett ausgerastet sind. Ich habe diesen Spoiler nicht mitbekommen. Habt ihr irgendwas?
Irgendwas gespoilert? Ich wusste, dass es die Spoiler gibt, aber ich habe mich aus allem rausgehalten. Ja. Ich habe auch nichts gewusst.
Genau, so ging es mir auch.
Ich habe mich da auch hundertprozentig von ferngehalten. Also ich musste mich gar nicht krass fernhalten, weil irgendwie meine Twitter-Bubble irgendwie sich einig war. Wir verbreiten sowas halt nicht, ne?
Genau, der halt genau das irgendwie, der dir genau das halt sagt oder du hättest halt danach suchen müssen. Ja, und ich fand, so wie es dann im Spiel umgesetzt wurde, es war auch abzusehen, weil zum Beispiel du bist halt mit Abby genauso, wirst in das Crafting-System eingeführt und das ist halt für mich so ein Anzeichen gewesen, ah klar, die werde ich auch nochmal weiterspielen wahrscheinlich, irgendwann.
Aber in dem Ausmaß?
In dem Ausmaß nicht, aber also ich weiß nicht, da hat dann vielleicht so meine Videospielerfahrung irgendwie so, weil ich dachte mir so, nee, dann würden die der nicht auch diese Crafting-Tools geben, wenn die nicht irgendwie, wenn wir die nicht nochmal irgendwie spielen werden. Und dann dachte ich so, oh fuck, jetzt wie kriegen sie das denn aber hin?
Interessant.
Und dann passiert ja auch wirklich sehr viel erstmal aus Ellies Sicht. Und Abby ist halt einfach ein, wie soll ich das erklären? Abby ist für mich einfach ein sehr toller Charakter, weil sie so, weil sie das, was sie tut, eigentlich gar nicht hätte tun wollen, aber ihr ist halt sowas angetan worden und sie kann halt deshalb die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Und sie weiß halt, dass es diesen Joel gibt, der halt genau das getan hat und sucht ihn halt deshalb. Und ich finde, das reicht, hat mir erstmal gereicht, so, weil man weiß ja, dass Joel einfach viel, viel Scheiße gebaut hat und dass sie quasi ihn so grausam dann irgendwie da zusammen wichst und ihn da halt irgendwie wirklich so richtig bluten lässt. Das ist natürlich einfach grausam und ist halt auch einfach, um im Spieler, glaube ich, was auszulösen und um eine Anti-Haltung gegen sie aufzubauen. Aber Abby, ich finde, sie bekommen es sehr gut hin, das zu erklären und dann auch mit ihr zu spielen und dann auch mit ihr die Menschen kennenzulernen und dann auch wieder sie halt nicht als, oh, sie ist jetzt die, die wir unbedingt jagen müssen und egal wie gut wir das verkaufen. Nein, sie hat für sich gesehen eine Motivation da drin und deshalb hat sie das eben gemacht.
Ja, das Spiel dümpelt halt auch bis zu dem Bruch irgendwie auch so ein bisschen vor sich hin. Klar passieren sehr einschlagende Ereignisse, die auch für den späteren Verlauf der Story wichtig sind, aber gefühlt spielen wir zweimal die gleichen drei Tage, also Tag 1, Tag 2, Tag 3, dann treffen sich Ellie und Abby und dann kommt quasi der Rewind-Button und wir spulen zurück und erleben die drei Tage und die Ereignisse nochmal aus Abbys Sicht. Das ist jetzt nicht wie bei einer Resident Evil-Kampagne, Campaign A und B, aber man merkt in den Geschichten der beiden auf jeden Fall, merkt man die Auswirkungen des Handeln des anderen Charakters auf jeden Fall auch.
Ja, und also Ellie ist für mich auch die geworden, die also, ich würde nicht sagen, dass das Spiel dich dazu zwingt, dass du dich entscheiden musst, aber ich hatte am Ende, hat das Spiel so für mich funktioniert, dass ich wirklich eher auf Seite von Abby war, dass ich mir so dachte, okay, ich kann sie irgendwie und auch wie sie sich dann entscheidet und sie hat meiner Meinung nach auch die Größe, na, was heißt die Größe, aber sie sagt halt auch so, okay, das ist mein Ziel, deshalb bin ich hier und das war's. Und ich werde jetzt nicht noch mehr Menschen irgendwie damit reinziehen. Und auch wenn es wahrscheinlich diesen Kreislauf der Gewalt irgendwie erst entfacht hat und sie sich wahrscheinlich hätte sparen können, wenn sie irgendwie da kurz einen Prozess mit allen gemacht hätte. Aber sie sagt, nee, um euch geht's nicht. Ihr seid nicht diejenigen, die mein Leben zerstört haben, sondern ja, wenn ihr ein Problem mit ihr habt, dann können wir das noch immer irgendwie so regeln. Aber es geht nur um diesen Typen. Es geht um Joel. Und ja, und wie gesagt, das hat dann auch für mich diesen Moment, wo quasi dann Halbzeit ist und wo du dann auch das erste Mal wieder Abby spielst, da hast du ja einen sehr großen Klimax und für mich hat einfach dieser Moment so unheimlich gut funktioniert, wo sie dann halt sagt so, yo, wir haben dich halt am Leben gelassen und du hast das halt quasi vergeudet so, ne? Und jetzt ist halt, jetzt bist du involviert in das.
Ja, was ich eben auch sagen wollte, letztendlich, du kannst Ellie nicht mehr mögen als Abby, weil das wäre auch so ein bisschen das, als es damals dann rauskam, dass man Joels Mörder spielen wird und alle, oh mein Gott, das geht ja gar nicht und so. Ja, aber wenn du halt jetzt auch den zweiten Teil spielst, letztendlich entwickelt sich Ellie ja so ein bisschen zu der Bösen, zu der Antagonistin, weil sie letztendlich ja genau das machen will und auch dann teilweise tut, was sie Abby ja auch vorwirft, so von wegen, ah, du hast ihn, ne, du hast irgendjemand umgebracht, für was eigentlich? Und letztendlich begibt sie sich halt auf den Rachefeldzug und fängt halt auch an, da Leute umzubringen, die halt, wenn man das so sehen will, ja gar nichts damit zu tun hatten. So, du mordest dich erstmal durch die Hälfte der WLF-Fraktion, dann triffst du halt Personen, die, okay, die waren dabei, aber die sich sogar teilweise dafür eingesetzt haben, jetzt entweder Joel nicht zu töten oder zumindest Ellie am Leben zu halten. Und das blendet sie ja völlig aus. Das heißt, es entwickelt sich ja so, dass sie am Ende sie, so die Böse wird. Und so kam es dann für mich am Ende dann auch rüber. Ich war am Ende
Ja,
auch mehr auf Abbys
definitiv.
Seite tatsächlich, weil ich mir auch gesagt habe, ja, wofür eigentlich? So, lasst es doch gut sein. Ich will nicht, dass ihr kämpft. Könnt ihr nicht beide einfach leben und sagen, okay, und so und einfach versuchen, das anders zu regeln?
Könnt ihr nicht einfach Freundinnen sein?
Ja, so ungefähr. Ihr habt halt beide Scheiße gemacht. Ihr habt beide Leute auf dem Gewissen. So, und jetzt ist es aber auch langsam mal gut. Hört auf, euch weiter umzubringen.
An dem Punkt war ich auch und ich finde, ich bin auch niemand, der Joel irgendwie krass verteidigt hat. Ich fand den Tod oder die Art und Weise, wie er rausgenommen ist, auch extrem hart und aber ich fand es konsequent. Es war so, er hat's irgendwie war es nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Und ich glaube, das wusste der Charakter auch. Also
Ja, alleine auch.
wenn man sich die Szene nochmal anguckt, wie er halt in dem Moment, wo er merkt, okay, ich bin umzingelt, weiß so, okay, es wird hier kein gutes Ende für mich nehmen. Das sieht man auch der Figur halt an.
Wie geil er auch einfach sagt, so, komm hier, du hast bestimmt eine Rede vorbereitet oder so, get on with it,
Ja,
so.
es ist auch so ein bisschen
Also
seine
es ist halt so.
Arroganz, die da noch so mit
Ja.
reinspielt, so, ne? Ja.
Das ist doch einfach, ja, er weiß halt auch, was er getan hat. Und er weiß halt auch so, yo. I crossed a lot of people, so.
Ich muss aber dazu sagen, was zu dem, was ihr gerade gesagt habt, ich respektiere Abby als Figur schon ziemlich krass. Gerade am Ende hat sie mehrmals bewiesen, dass sie mehr Größe besitzt als oder auch mehr Menschlichkeit vielleicht sogar besitzt als Ellie. Aber es ist halt auch eine unfaire Situation, weil im Prinzip hat Ellie einen absoluten emotionalen Nachteil gegenüber Abby, weil Abby ihre Rache vollenden kann, wohingegen Ellie diese Reise noch vor sich hat und im Prinzip ihr das immer wieder wie so eine Karotte vor die Nase gehalten wird, aber ihr dieses Gefühl der Erlösung vielleicht verwehrt bleibt, ob das jetzt zu einem Gefühl der Erlösung führt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist auch eine der Hauptgründe oder eine der Hauptlehren, die man aus der Geschichte von Abby ziehen kann, dass selbst wenn du es schaffst, deine Rache quasi zu beenden, dass das ja das, was für die Rachegefühle verantwortlich war, nicht ändert oder es bringt ja auch nicht die Leute zurück, die vielleicht gestorben sind im Verlauf dieser Geschichte. Und im Prinzip sorgst du ja als Schreiber oder als Autor in dieser Geschichte dafür, dass du diese Antipathie, die du gegenüber Abby hast, ja auch immer mehr abbaust, weil du ja halt auch so eine Spiegelgeschichte von der von Joel und Ellie aus dem ersten Teil halt aufbaust.
Ja, ich finde auch, weil du halt auf einmal damit so konfrontiert wirst, dass du siehst, okay, so am Anfang wird Ellie und Joel sind halt so, na doch irgendwie ja die Helden, sind ja die Charaktere, die wir spielen. Und auf einmal sieht man halt, okay, vielleicht sind sie es aber halt doch nicht so. Und du hast halt auch halt eine Fraktion, die auch einfach nur existieren will. Das fand ich halt so krass, nachdem man dann Abby spielt, nachdem man angefangen hat, sie zu spielen, mit dieser Rückblende, dann in die jetzige Zeit und man einfach durch dieses Stadion, durch dieses WLF-Hauptquartier geht. Und du siehst halt, die haben einen Kindergarten und da ist auch nicht so, dass da irgendwie militärischer Drill, dass die da alle unterdrückt werden, nee, sondern die leben halt auch einfach nur ihr Leben relativ, ja, ich sag mal, menschlich, relativ human. Und klar,
Wie
die
können
haben
die
halt ihre
denn böse
Schatten,
sein? Die
die
haben Hunde und es gibt Burritos zum Mittagessen. Also,
Ja, gut, das natürlich auch.
please.
Und ich meine, sie haben natürlich ihre Schattenseiten mit Folter und alles klar, aber so diese Gesellschaft an sich ist ja auch eine, die jetzt nicht hier raubend durch die Gegend zieht und alles umbringt, was ihnen vor die Nase läuft. Das ist ja dann auch so die große Stärke im Vergleich zum ersten, was wir nochmal hatten mit den Banditen in, was war es, Philadelphia? Ich vergesse immer wieder, wo das war. Oh,
Pittsburgh.
Pittsburgh. Ich
Pittsburgh, ja.
komme immer auf Philadelphia. Und ja, ich finde, da merkt man halt einfach, okay, yo, das, was wir die ganze Zeit gemacht haben und wir sind da eingedrungen, haben da Leute getötet, die halt kein Gesicht haben. Ja, auf einmal haben sie halt ein Gesicht. Und auf einmal, okay, ich lerne die Fraktion kennen und merke, okay.
Und Namen, das ist ja
Aber das haben sie ja von
das ist ja
Anfang
das
an,
Krasse.
was auch sehr gut funktioniert, aber da können wir vielleicht dann gleich nochmal zu kommen, oder?
Aber das finde ich, ist auch das, wo man dann auch sagen muss, ja, habt ihr es denn irgendwie anders gemacht? So, klar, wer schießt zuerst und irgendwie alle schießen irgendwie instant
Ist
aufeinander,
halt USA.
aber dass sie dann auch so davon irgendwie so, wow, die haben uns einfach angegriffen, so, die wissen gar nicht, wer wir sind, so, ja, ihr habt es jetzt nicht anders gemacht, so, ne? Ihr habt auch nicht, man kann auch mal, wenn der Erste schießt, könnte man auch mal fragen, so, hey, wir sind nur Leute auf der Suche nach irgendwie. Die hätten sich ja auch vielleicht so einschleichen können oder so oder versuchen können, so als Überlebende. Und das ist so ein bisschen das, was ich an dem Spiel auch kritisiere, dass es trotzdem leider es nicht schafft, so einen weiteren Weg irgendwie zu gehen, dass man halt wirklich, du triffst auf irgendeine WLF-Patrouille, du triffst auf irgendwelche Scars und sie greifen dich halt immer sofort an. Und es gibt halt nicht die Möglichkeit, da auch mal mit den Menschen zu sprechen oder auch mal irgendwie vielleicht,
Das friedlich zu
da hätte man
lösen.
auch irgendwelche Nebenquests oder so machen können mit, oh, du findest drei Leute, die ihren Truck reparieren und erst sind sie feindlich und ziehen ihre Waffen und dann kannst du aber irgendwie, weiß ich nicht, versuchen sie zu beruhigen und kannst irgendwie entschärfen oder so. Oder ja, es ist halt trotzdem im Endeffekt wieder, jo, alle, die du triffst, auf die ballerst du.
Shoot oder
So,
Schleich im
und
Prinzip, ja.
genau, und es ist auch nicht so, dass du dann auch immer darauf wartest, dass die Gegner dich zuerst sehen oder auf dich schießen, sondern von vornherein greifst du alle an, die irgendwie, die du siehst.
Das fände ich auch gar nicht
Und
so schlimm, wenn das halt in den Cutscenes und in der Story, die erzählt wird, auch irgendwie thematisiert oder untergebracht wird, dass halt Ellie immer skrupelloser wird oder so. Aber es ist ja teilweise auch gegen Ende des Spiels so, dass wenn du dich schon irgendwie durch 800 Leute geschossen, geschnetzelt, gemolotowt hast, dass du dann immer noch irgendwie halt storyrelevante oder Ellie storyrelevante Leute halt umbringt, aber dann irgendwie total traumatisiert ist.
Was? Sorry, da warst du gerade, habe ich dich gerade nicht verstanden. Dass sie?
Dass sie dann total traumatisiert ist in dem Bezug, dass wenn sie dann in
Ja.
der Story halt irgendwen umbringt, dass es dann so ist, so, wow, how can I deal with that? Und das stört nur, wenn man ganz genau hinschaut, aber wenn man drüber
Ja.
nachdenkt, ist dieser Aspekt auch da und das ist halt auch etwas, was es ja auch schon vor lange in Naughty Dog Spielen gab,
Ja, klar.
diese
Es gibt auch sogar
Diskrepanz.
eine, ja, es gibt auch sogar eine Trophäe, ich glaube in Uncharted 3 sogar schon, die ludonarrative Dissonanz heißt, töte 1000 Spieler und
Da
ja, also.
hätte ich so eine kontroverse These oder Aussage, nämlich würde ich sagen, dass die Story und die Charaktere sind,
Wayne Kontrovers.
ja, also Story und Charaktere in The Last of Us 2 sind zu gut für ein Third-Person-Action-Spiel. Das lässt sich nicht verbinden. Und das ist auch, ja,
Ja.
meine größte Kritik ist ja auch das Gameplay, ist dieses, okay, ich will eigentlich auch einfach nur zum nächsten Story-Part spielen und ich will eigentlich gar nicht hier durch die Level und Leute umbringen, sondern ja, okay, ich will durch die Level gehen und halt mehr über die Welt lernen. Das ja, also diese ganzen Notizen, okay, sind zwar auch so ein bisschen problematisch, weil das sorgt halt dafür, dass ich mir jede Ecke der Welt anschaue, anstatt halt endlich zur blöden Fernsehstation zu gehen und zu gucken, wo Tommy ist, der sich da durch die Gegend schießt. Aber für so ein Actionspiel ist das eigentlich nicht gemacht, sondern es würde tatsächlich viel besser passen in so einen Walking Simulator, in der du halt wirklich sehr linear von A nach B gehst, vielleicht nebenbei dann Notizen findest, Story findest und sonst halt klar geleitet wirst dadurch und halt nicht diese, okay, und hier setzen wir wieder 10 Gegner hin und hier sind wieder 10 Gegner. Es werden ja auch immer mehr, gerade gegen Ende des Spiels, im letzten Abschnitt. Da hat es mich dann auch so ein bisschen gestört, als man dann in Kalifornien ist, weil da haben sie halt es dann so gemacht, okay, du hast eine Fraktion, die du nicht kennst, die dir auch kaum die dir kaum gezeigt wird, die irgendwie alle scheiße sind, die sind alle Ärsche und dann habe ich auch keine Probleme mehr damit, die alle über den Haufen zu schießen und dann können wir auch 50 davon hinstellen und wir machen das. Also ich fand diese Stelle, fand ich echt nicht gut, weil sie nämlich genau den Fehler macht, den Naughty Dog eigentlich sonst auch häufig schafft zu vermeiden, nämlich dass ich eben kein Mitgefühl und keinen Hintergedanken habe, wenn ich da eigentlich gerade jemanden umbringe. Was sie ja eigentlich auch erreichen wollen, dadurch, dass sie jedem Namen geben.
Bei Uncharted ist es halt immer so, dass man denkt, so, ja, ich bin halt ein krasser Actionheld, so get out of my way und gib mir halt mal den Schatz, ihr Lümmel. Und bei bei Last of Us 1 ist es ja gerade auch am Ende so, dass du ja auch eine sehr schon Schießbuden-Level am Ende hast, aber es ist halt so, dass du dich in die Lage von Joel versetzt und bist dann so, okay, ich muss da jetzt durchpreschen, weil sonst schlimme Dinge passieren.
Ich verstehe nicht, warum sie den Fehler immer wieder machen, dass sie am Ende diese Schießbude machen. So, warum muss ich auf einmal 50 Leute umbringen, wenn das Spiel doch eigentlich viel realistischer sein will? So, ist das wirklich notwendig, dass man immer mehr Gegner es halt bekommt?
Am Ende immer noch ein AAA-Game ist, ne? Was halt dir halt auch Spaß machen soll. Also ich meine, es soll halt auch irgendwie das Gameplay soll, und das finde ich ist zum Beispiel auch ein Fehler, dass du diese ganzen offensiven Waffen hast, diese Molotov-Cocktails, diese Bomben, diese Blendgranaten und diesen ganzen Shit und halt auch dann auch mehr Waffen und die auch irgendwie aufleveln kannst und so weiter. Also ich bin auch so oft einfach in Konflikte reingerannt, weil ich keine Lust hatte zu schleichen, sondern weil ich auch mal irgendwie weil ich seit einer halben Stunde rumgelaufen bin, keine Munition mehr aufheben konnte, weil ich alles schon hatte und dachte, ich muss ja irgendwie mal meine Munition loswerden und da mal so ein bisschen rumballern.
Was ich aber gut finde, ist, dass sie das Waffensetup ein bisschen gestreamlined haben, gerade was Ellie angeht, dass du im Prinzip nur noch Bogen, Gewehr und Schrotflinte und die beiden Pistolen hast, sondern also es ist halt alles, das sind halt alles Waffen, wo man sagen kann, okay, die könnte sie rein theoretisch alle am Körper tragen oder in ihrem Rucksack noch verstauen, in irgendeiner Seitentasche oder in irgendeinem Holster. Und es ist nicht so wie im ersten Teil, okay, du hast den Shorty, dann hast du das Gewehr oder die Pistole mit dem Scope noch, dann hast du den Flammenwerfer, dann kriegst du am Ende noch das Maschinengewehr. Klar kriegst du das am Ende von dem Spiel auch, aber ein Großteil des Spiels hatte ich das Gefühl, dass das alles sehr...
Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es unbedingt weniger Waffen sind oder mehr.
Kam mir jetzt auch nicht so vor. Ich fand es auch immer lustig,
wie sie ihren...
Wie sie ihre Molotov-Cocktails immer angezündet hat und dann, wenn du sie wieder weggesteckt hast, sie einfach wieder in die Hosentasche gesteckt.
Ja, aber wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, also zumindest Naughty Dog, weil du hast die, du hast schon in Uncharted 2 im letzten Bosskampf, wo dich der Typ fragt so, und wie viele Leute hast du heute umgebracht? Was macht uns unterschiedlich und so? Und dann, das ist ein Ding, was sie in 3, 4 und auch in The Last of Us immer wieder thematisieren. Und ich glaube, sie werden das einfach nicht auf die Kette kriegen. Das ist einfach sowas, womit du immer dealen musst, weil diese, auch dass die Antagonisten keine Antagonisten sind und dass es keine Bosse quasi und Endgegner gibt, das wird ja auch alles nur in den Story-Sequenzen vermittelt. Das ist ja nichts, was sie jetzt über das, da müssten sie wirklich ihr Gameplay komplett revolutionieren und müssten sagen, wir achten wirklich darauf, dass wir keine Encounter mehr in unseren Spielen haben, dass wir, was ja auch zum Teil passiert, also du hast ja diese Sequenzen da in dem Museum mit Ellie und Joel an ihrem Geburtstag, du hast, wo du da um Jackson herum auf Patrouille bist und sowas, ne?
Ja.
Das Spiel ist
da
auch sehr
lange...
Da ist das
Spiel auch sehr sparsam mit seinen Kampfsequenzen, da hast du schon recht.
Ich hatte auch lange Zeit den Eindruck, so, oh, gibt es überhaupt Kämpfe gegen menschliche Gegner, weil du sehr lange brauchst, bis du das erste Mal auf WLF-Leute triffst. Du kämpfst, ich glaube, die ersten 3 Stunden lang nur gegen Klicker
ja,
und Zombies
ja diesen
und so
großen,
weiter.
ja, diesen großen Raum in Seattle dann, dieser Open-World-Abschnitt, den sie
Ja,
gemacht haben.
genau. Da triffst du das erste Mal auf die
Danach ja erst sogar.
WLF-Patrouillen, genau.
Den
Part nee, ich
mochte
glaube
ich
da
aber
auch
schon sehr gerne, dass du so ein
schon.
bisschen auch, also klar wirkt es im Verhältnis zu der
Anyway, ich
Linearität
glaube doch, du hast recht.
des restlichen Spiels schon ein bisschen aufgefropft, aber ich mochte diesen Häuserzug, den du irgendwie von links nach rechts erkunden konntest auf dem Pferd, und dann hast du da den Schlüssel für den Musikladen gefunden, und da hast du noch mal coole Sachen irgendwie erleben können und so. Also rein
Ja.
inszenatorisch, also man merkt schon, dass das wieder so ein typisches Naughty Dog ist, dass sie so dass alle Spiel oder dass das aktuellste Spiel immer so die Summe aller Teile ist von den Spielen, die sie bis jetzt hatten, weil das schon sehr krass an die Open World oder an die offenen Parts von Uncharted 4 und auch Lost Legacy erinnert hat.
Das Problem ist nur, dass diese Passage, diese offene Welt, finde ich, die wirkte für mich mehr so ein bisschen wie, ja, wir sind jetzt hier Stadttouristen und machen jetzt mal einen Bummel durch die Häuserzüge und gucken mal, was so ist. Ach, guck mal, hier ist ein Musikladen, komm, wir gehen mal rein. Und ach, schau mal, jetzt haben wir hier die Hundeladen, ja, lass uns da auch noch mal reinschauen. So, okay, eigentlich wollt ihr gerade erstmal Tommy
Rache, was ist
finden. Und
Rache?
ja, ich fand, das wirkt auch, wie du schon sagst, ein bisschen aufgesetzt. Und ich bin mehr Fan von diesen linearen Passagen gewesen, gerade am Anfang, gerade dieser ganze Intro-Teil, bei dem du ja sehr stringent von A nach B auch gehst, ohne große Kämpfe. So hätte ich das Spiel gerne insgesamt mehr gehabt.
Ja.
Ja. Also gameplay-technisch muss ich sagen, ist der Story dienlich. Es ist auch auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke gewalttätiger und härter
Oh ja.
geworden. So. Also ich hätte
Aber es
nicht
ist halt
gedacht, dass
gut
ich.
umgesetzt. Es ist ja nicht so, diese
Ja.
ganze Kritik, das heißt ja nicht, dass das Gameplay schlecht ist oder nicht schlecht gemacht ist. Es ist wirklich sehr gut gemacht. Es hat gute Mechaniken drin, es ist gut umgesetzt, es hat tolle Animationen, es ist ja wirklich gut gemacht. Aber es passt
Es
halt
hat schon
einfach
fast
nicht.
zu tolle Animationen. Also was heißt zu toll? Es ist schon, also mir war es zum Teil ein bisschen too much. Also ich habe mir so gedacht, so boah, vor allem wenn du dann da auch immer siehst, wie dann auch so das Messer da durch die Kehle und irgendwie, also das war mir echt ein bisschen, das, nee, also da muss ich echt zum Teil sagen, da fand ich, hätte man auch so ein bisschen drauf verzichten
Also
können. Das war mir
so
zu
ist es
gory
halt.
auch zum Teil. Also es hätte nicht hätte nicht so viel Gore haben müssen, das Spiel.
Aber ich glaube, so
Bei den
ist es halt. Wenn du
Zombies,
jemanden
gut.
umbringst, dann sieht das halt so aus.
Ja, das ist es halt, ne? Es ist halt konsequent in seiner Erzählweise, dass sie sagen, die Welt ist so und da werden halt keine Abstriche gemacht, so. Aber ich kann auch total die Leute verstehen, die sagen so, ist schon ein bisschen zu krass für meine Verhältnisse, gerade wenn es halt auch um Leute geht, die mir wichtig sind oder die mir am Herzen liegen, storytechnisch, wie ich dann sehen muss, wie deren Gesicht irgendwie auf den Asphalt geschlagen wird. So krass, dass die teilweise irgendwie die Augen verdrehen, weil sie schon nicht mehr bei Bewusstsein sind und so. Das ist schon krass, so, und das sind auch Szenen, die bleiben erstmal bei einem.
Aber ich finde es wichtig, dass das tatsächlich so ist. Weil gerade in Spielen, ich meine, was machen wir in Spielen? Wir kämpfen ja meistens, wenn das jetzt irgendein Shooter ist, ein Aufbauspiel oder sonst irgendwas. Wir spielen Spiele ja meistens immer in Konfrontation. Es gibt immer irgendwie Kämpfe, es wird immer irgendwie jemand am Ende auch getötet. Und es sorgt halt schon dafür, wenn man das halt, sage ich mal, nicht so direkt zeigt, dass man da irgendwann nicht mehr so den starken Bezug zu hat. Und auf einmal war wirklich zu
Ja, aber du
sehen,
tust
okay,
es ja
das so sieht das aus,
trotzdem.
wenn wirklich mal jemand auch, ne, wirklich getötet wird, und so kommt es der Realität zumindest sehr nah. Und das schockiert. Ich finde das gut, dass es das tut, weil es einfach auch mal wieder aufrüttelt und vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringt, okay, was mache ich denn in Spielen sonst eigentlich den großen Teil meiner Zeit? Nicht viel anderes. Es wird einfach nur nicht direkt so direkt gezeigt.
Das stimmt, aber es macht ja auch trotzdem, will das Spiel ja auch irgendwie dir gefallen und will ja schon trotzdem, dass du da irgendwie Spaß dran hast, irgendwie jetzt so diese Mechaniken auszuprobieren und so. Und ist ja trotzdem auch irgendwie so durchgestylt. Das ist ja auch kein Realismus in dem Sinne. Ich meine, trotzdem bist du die One-Man-Army, die da rumläuft und, keine Ahnung, mit einem High-Kick die Leute da irgendwie wegtritt und dann irgendwie noch jemanden mit der Schrotflinte und dann nochmal irgendwo hinterspringt und dann jemanden,
Ja, wie gesagt, es ist das, was der Realität relativ nahe kommt. Es ist natürlich auch keine Abbildung der Realität.
Aber und es ist ja daher schon sehr, also das Spiel ist ja auch schneller geworden. Also du kannst mehr, du kannst irgendwie dich mehr irgendwie schneller bewegen und du bist trotzdem irgendwie so 10-mal so schnell wie die ganzen NPCs.
Das ist auch eine Sache, an die ich mich erstmal gewöhnen musste. Also wir befinden uns jetzt nicht im Uncharted-Territorium, aber dadurch, dass wir ja Ellie spielen zum Großteil oder auch Abby, die halt sehr trainiert und sehr fähig ist in ihrem ganzen Handeln, haben wir auch mehr Moves, wir kriechen, es gibt auch häufiger Sprungpassagen, also jetzt nie in so einem Uncharted-Verhältnis, dass du irgendwie dich an der Häuserwand entlang hangelst, aber es passiert schon mal, dass du irgendwie von A nach B springen musst und da habe ich mich manchmal dabei erwischt, dass ich dann noch zu sehr in diesem Uncharted-Mindset drinne war und dann doch irgendwie wortwörtlich auf den Boden der Tatsachen aufgeschlagen bin, als ich dann irgendwie irgendwie zu weit gesprungen bin oder gedacht hätte, okay, da hält sie sich jetzt dran fest, wenn ich da dran springe. Ist auf jeden Fall eins, also in seinen Mechaniken sehr ähnlich zum ersten Teil, aber ich finde, sie haben sinnvolle Neuerungen gemacht, da, wo sie sie machen wollten.
Ja, und sie haben Sachen rausgeworfen, die im ersten Teil halt gestört haben und zum Beispiel dieses Ganze mit diesen Europaletten, was ein bisschen bescheuert irgendwann wurde und das.
Ja, dafür hast du jetzt aber dieses Gitter ist zu. Wir müssen da irgendeinen Stecker einstecken.
Oh, ein Rope.
Oh, da kommen wir nicht drüber. Also diese komische Mechanik mit dem, ich muss ein Seil. Da gibt es irgendwie eine Szene, die ist, glaube ich, mit Abby. Da musst du von einem Boot aus und du musst dein Seil irgendwo drüber werfen, wo ich mir so denke. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist so bescheuert, das ist so abwegig irgendwie.
Aber ich finde Seile in der Welt immer noch glaubwürdiger als Europaletten. Sagen wir es so, aber es stimmt schon. Also sie haben am Ende nur eine seltsame Mechanik durch eine andere seltsame Mechanik ersetzt.
Ich muss sagen, das ist das Naughty Dog-Spiel, was sich vielleicht von anderen Aspekten deutlich mehr weiterentwickelt hat als andere. Aber was das Spiel, das Gameplay angeht, hat es sich am wenigsten weiterentwickelt.
Ja, also da ist gerade, wenn man sich andere Spiele
Du hast
Spiele
wieder Waffen, die du mit irgendwelchen Schrott, den du in Kisten findest, aufrüsten kannst. Wie auch immer du aus ein paar Schrauben auf einmal einen Scope bauen
du
kannst.
Du verbesserst dich ja auch, indem du Pillen schluckst. Okay.
Ja, genau, du verbesserst dich immer noch. Du verbesserst dich immer noch.
Wenn du einfach in fremde Toiletten gehst und jede Pille poppst, die du irgendwie so findest.
Ja, indem du irgendwelche Pillen aufsammelst. Du hast immer noch dieses, du schleichst irgendwo rum und dann sieht dich jemand. Also immer noch klar, man kann auch sagen, ja gut, woher soll es jetzt auch neue Waffen und so geben, aber
das ist ja das, was ich meine mit dem, eigentlich ist das Spiel zu gut für ein Third-Person-Action-Spiel, weil du einfach diese Mechaniken hast, die du in diesem Genre einfach auch brauchst, weil das Genre sonst so nicht funktioniert.
Aber ich finde, wir sollten auf jeden Fall nochmal festhalten, dass das alles auch Meckern auf allerhöchstem Niveau ist.
Ja, klar.
Wir hatten ja trotzdem alle auch noch Spaß dabei, das durchzuspielen. Was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn...
Ja, aber ich finde schon, dass es auch große Kritikpunkte hat. Also ich finde, immer dieses Meckern auf hohem Niveau, das klingt auch immer nach so einer Entschuldigung, als müsste man das Spiel in Schutz nehmen. Und ich finde, man kann auch schon gerechtfertigt sagen, nee, das sind Punkte, die einfach auch die für mich große Kritikpunkte sind, was das Spiel ja nicht schmälert. Also es ist einfach eine Erfahrung. Es ist einfach, finde ich, etwas für mich, wo man drüber nachdenkt, wo man auch dran knapst oder so. Aber genauso gut kann man wirklich diese Dinge auch anmerken und kann sagen, nein, das ist einfach, das finde ich ist, und das hat dann auch nicht, weil dieses, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem, schmälert das nicht meinen Eindruck davon. Aber es sind einfach wirklich Dinge, die ich ja zum Teil auch schlecht fand. Also schlecht umgesetzt.
Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber auf der anderen Seite sind das Sachen, wo ich denke, okay, wenn ich an das Spiel zurückdenke, denke ich jetzt weniger an die eine Stelle, wo ich vielleicht 10 Minuten länger gebraucht habe, weil die Mechanik mir hier irgendwie zu drüber war oder der Spieledesigner oder die Entwickler sich da ein bisschen zu wohlwollend mit ihrer Seilplatzierung irgendwie aufgehalten haben. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, weil Kritik sollte auf jeden Fall auch da sein. Und ich habe auch einige Sachen, die mir an dem Spiel immer noch nicht so gut gefallen. Jetzt auch, ich habe es jetzt das zweite Mal angefangen und ich muss sagen, ich war lange Zeit, also ich mag den Abby-Part von der Story her, ich mag aber nicht, dass man sie so lange spielt, weil ich eigentlich gerne, ich spiele einfach lieber als Ellie, weil sie als Figur mir einfach auch schon dadurch, dass wir ein Spiel mit ihr hinter haben, als Figur näher am Herzen liegt und irgendwie auch es ein bisschen mutig war, wenn man es so sagen will, von Naughty Dog zu sagen, okay, wir geben euch diese neue Figur durchgehend so lange an die Hand und spielen halt auch ein bisschen mit dem Risiko, dass ihr das Interesse an dem Spiel verliert. Weil, keine Ahnung, also es kommt ja auch irgendwie so aus dem Nichts, wenn ich jetzt irgendwie in der Mitte von Uncharted 4 die Option gehabt hätte, als Sam zu spielen, wäre das was anderes gewesen, weil ich ja schon so lange Zeit mit dieser Figur verbracht habe über den Spielverlauf. Aber hier hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sie generell einem zu langen Spiel an den falschen Stellen zu viel Zeit eingeräumt haben. Aber ich wüsste, wenn man mich jetzt fragen würde, was würdest du rausnehmen, auch nicht, wo man was rausnimmt, weil rein storytechnisch sind all diese Abschnitte irgendwo ja auch wichtig für die Charakterentwicklungen, die dahinter stehen.
Doch, ich würde einer der unzähligen, ich laufe doch mal durch dieses Haus durch und ah nein, die Tür ist zu, wir müssen doch durch den Keller und wieder nach oben und oh fuck, der Aufzug ist kaputt, wir müssen jetzt doch durch das ganze Gebäude nochmal runterlaufen. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, da hatte ich schon nach den ersten und das ist halt wirklich, was ich mit der Kritik meine. Und das hatte ich mehr in den Ellie-Parts, mehr in den Abby-Parts, weil da das Spiel schon 25 Stunden weil ich da das Spiel schon über 20 Stunden gespielt habe. Es hat aber, wäre mir, glaube ich, egal gewesen, ob ich jetzt Ellie oder Abby gespielt hätte. Ich habe mich zum Teil wirklich geärgert, dass ich jetzt nochmal irgendwo durchrennen muss und nochmal wieder irgendwo, oh, da treffen wir jetzt auf irgendwelche Leute und da ist wieder irgendein ein Waldstück und da hinten siehst du den Dingens, da müssen wir hin. Also, das sind wirklich so Dinge gewesen, wo ich dachte so, boah, nee, das ist einfach, klar, mittlerweile haben sie viel auch, dass in diesen Abschnitten auch die Charaktere miteinander sprechen, du diese Zettel und Briefe und sowas findest, aber da dachte ich mir, nee, hätte mir, glaube ich, nichts gebracht oder nicht mehr gebracht, wenn ich das nicht gespielt hätte. Da habe ich jetzt nicht mehr Bindung aufgebaut oder nicht.
Ja.
Es ist, also das war so. Es ist was anderes, wenn du zum Beispiel irgendwie so ein bisschen getriezt wirst, so, ah, du musst jetzt dahin und das ist irgendwie so, zum Beispiel, du läufst, du gehst das erste Mal als Ellie zu dem Aquarium und schwimmst durch das Wasser und dann kommen immer wieder diese Wellen und so. Das ist so, okay, wir haben jetzt irgendwie sowas Neues und aber dann ist zum Beispiel bei Abby dieses Boot, diese Fähre und ich denke mir so, oh, es ist so lang, so, ja, ich hab's verstanden, hier ist irgendwas und aber dann muss ich wieder auf das nächste Deck und darunter und dann diese Tür aufmachen und dann irgendwie so darüber klettern.
Es ist halt krass, dass sie das an einigen Stellen voll gut geschafft haben, dieses Triezen, so wie du es gerade genannt hast, und an anderen Stellen ist einfach so total der langgezogene Kaugummi-Part war. Also für mich am besten funktioniert hat halt wirklich Ground Zero, weil das Ganze auch so total die Spannung aufgebaut hat und der Knoten halt irgendwann so krass geplatzt ist, dass ich halt wirklich war so, oh, das hat sich richtig gelohnt, aber...
Aber auch, wir waren schon in diesem scheiß Krankenhaus und dann müssen wir nochmal durch 3 Level durch. Wir müssen durch die komische Notaufnahme, wir müssen durch den komischen Dinges und dann sind wir erst in dem Part, wo wir jemanden finden. So. Und wir müssen 3-mal in Kisten dieses, und da sind dann diese Videospiel-Tropes. Ah, wir haben 3 Stationen. Natürlich ist in den ersten sind die Kisten leer, so. Ah, oh, das ist so, das hat mich echt geärgert zum Teil. Wayne? Also da war ich wirklich...
Ja, ich verstehe total. total, was du meinst. Und ich würde mich dem auch anschließen. So ein bisschen stringentere, ein etwas stringenteres Spiel wäre schon besser gewesen, wenn man halt nicht immer diese üblichen Tropes von wegen, okay, und ne, erst in der dritten Kiste ist was drin wäre. Ich finde aber, dass in bestimmten Passagen, wie zum Beispiel mit der Fähre, mit den verschiedenen Etagen, es hat mich persönlich gar nicht gestört, weil in diesem, ich sag mal, in diesem Level, was es ja irgendwie ist, eine eigene kleine Geschichte erzählt wird. Nämlich,
Stimmt, mit diesem Aufstand, ne?
was ist eigentlich auf dieser Fähre passiert? Und dadurch, dass es diese kleine Geschichte erzählt in diesem Level, hat mich das nicht so gestört, dass ich da erstmal durch drei Etagen durch musste. Weil ich habe ja was erlebt währenddessen. Es war ja nicht nur, ich schieße da Leute rum und gehe einfach da durch, sondern okay, und hier ist wieder ein kleiner Storyabschnitt, hier ist wieder einer und irgendwann verstehe ich, was da passiert ist. Ich
Aber
finde aber,
das
dass es
für
in
mich halt.
anderen Bereichen schon mehr so war, dass ich auch dachte, okay, muss das jetzt sein?
Das hat aber für mich auch nur in diesen Parts funktioniert, wo es ein bisschen geschlossener war, wie diese Fähre. Andere Parts, wo andere Leute sagen: Boah, hast du diese Story irgendwie mitgekriegt, wo die irgendwie mit den Scars angebandelt haben und dann irgendwie rübergewechselt sind, was sich irgendwie über vier Level und mehrere Häuserblöcke gezogen hat, wo ich dachte: So, ja, gut, ich habe irgendwie nach dem vierten Haus schon wieder total die Namen vergessen. Da mochte ich diese kleineren Geschichten lieber, wie die beiden Nerd-Jungs, die in der WG gelebt haben und der Nachbarin immer so Zettel unter der Türe durchgeschoben haben, die mit ihrer kranken Mutter da irgendwie nebenan gewohnt haben. Das waren so diese kleinen Sachen, die mir viel, viel besser gefallen haben, was dieses Environmental Storytelling angeht,
Ja, das ist halt dieses,
wie es im Fachjargon
definitiv,
heißt.
dieses Stringentere halt. Nicht dieses, okay, wir ziehen das und hier noch was und hier noch was,
Ja,
sondern
dass du das
wirklich.
Interesse und die Kontinuität halt total verlieren kannst an diesen
Genau,
Geschichten.
genau.
Love, we need to move. God, she's gone. Come on. Those were your fucking people. You're my people. Listen to me. We're gonna have to fight to get out of this, okay? And then I need you to show us to those boats. We don't let anybody stop us. Yeah?
Jungs, kommen wir so langsam zum Ende. Ich würde gerne von euch jetzt noch wissen, wie hat euch der Abschluss der Geschichte gefallen? Und meint ihr, es gibt noch einen dritten Teil?
Ich kann anfangen. Ich muss sagen, dass ich das Ende sehr ungerne gespielt habe. Und das nicht, weil es schlecht war, sondern halt wirklich, weil ich nicht wollte, dass die beiden da kämpfen und sich verletzen und irgendwie einer stirbt. Und ich fand es dann am Ende dann wieder sehr gut, dass doch irgendwie beide noch überlebt haben, weil ich hätte es echt nicht, hätte mir echt nicht gefallen, wenn einer von beiden gestorben wäre. Und es sah ja sehr lange so aus, als könnte nur einer da lebend rauskommen. Ich finde es auch ganz gut, dass am Ende das so aufgelöst wird, dass es keinen Gewinner gibt bei Rache. Also egal, ob du die Rache jetzt bekommen hast oder ob sie dir verwehrt bleibt, es geht keiner als Sieger heraus, sondern eigentlich geht man nur als Verlierer heraus. Und ich glaube, ja, ob es einen dritten Teil gibt, ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten in der Welt noch was zu erzählen und es gibt noch genug Möglichkeiten, diese Welt, weiter auszubauen. Ich weiß aber nicht, ob das mit Ellie funktioniert. Weil Ellies Geschichte, gut, das hat sie natürlich mit Dina da auch die Familie und so, aber ich glaube, dass so dieser Hauptstrang von ihr erstmal jetzt erzählt ist. Ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert, wenn man jetzt in der Welt neue, mit einem neuen Charakter anfangen würde. Aber gut, sie haben ja bei Abby ja auch gezeigt, dass es irgendwie funktioniert und man trotzdem auch einen Charakter hat, den man dann auch irgendwie dann mag oder der einem dann irgendwie auch wichtiger wird in der Hälfte von einem Spiel. Also ich glaube schon, dass sie das schaffen würden. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass es auch einen dritten Teil geben wird, aber halt vielleicht nicht mit Ellie.
Max?
Ja, sehe ich ähnlich. Also mir ging das genauso. Ich wollte das Ende nicht. Ich bin da an diesem Strand gewesen, dachte so, oh nee, komm, es geht. Nee.
Habt ihr euch
Hört
auch
doch
so
mal auf
gewundert,
so.
als ihr das wiedererkannt habt aus dem Startbildschirm, dass ihr dachtet so, fuck, das ist jetzt die Stelle?
Aus dem Trailer
Ja,
kannte
ist
man
mir
das, glaube
dann,
ich, auch
genau,
schon, ne?
im Nachhinein aufgefallen, dass es dann so, ah ja, okay, das Boot hat einen Sinn. Also,
Max, hast du auch einfach mal die Taste nicht gedrückt, um zu sehen, was passiert, weil du ja irgendwie dann teilweise da richtig auf jemanden einstichst und einschlägst? Weil ich habe einfach mal nichts gedrückt. Mhm. Gut, bringt halt nichts, weil am Ende stirbt dann leider jemand, aber einfach um es
mal auszuprobieren. Genau, dann glaube ich, dann verlierst du den Kampf halt, oder? Ja, da hätte ich mir auch vielleicht sowas gewünscht. So, da dachte ich mir auch so, warum muss ich jetzt dieses Button-Mashing wieder machen? So, warum muss ich dieses, nee, also da wäre vielleicht dann auch so eine, aber das ist halt auch kein Rollenspiel. Es ist kein, lässt du ihn am Leben oder nicht. Es ist halt kein BioWare-Spiel in der Hinsicht. So. Hätten sie vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen mitspielen können. Ich fand, es war so, wie es dann gemacht wurde, sehr gut umgesetzt, weil es wäre wirklich einfach kompletter, also es hätte sich so nicht gelohnt, wenn sie dann doch wieder losgegangen wäre und dann sie einfach umgebracht hätte. Da hätte ich mir auch so gedacht, nee, warum dann dieser ganze Kampf da, dieser ganze Struggle? Und ich muss aber auch sagen, ich habe dann auch Tommy irgendwie nicht mehr verstanden, wo ich dann auch so dachte, so, ey, du warst doch eigentlich gar nicht so drauf und jetzt gehst du denen da immer noch weiter auf den Sack und willst sie da irgendwie da noch zu forcen? Fand ich ein bisschen too much dann von seiner Seite. Ich finde, einen dritten Teil kann ich mir schon vorstellen, aber jetzt halt deutlich weniger mit diesen Charakteren. Also halt vielleicht jetzt mit den neuen Charakteren kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann halt wirklich ein The Last of Us 3 bekommen oder so, aber deren Geschichte, deren Interaktion ist ja halt abgeschlossen, ja. Also Ellie und Abby. Und ich weiß nicht, vielleicht kriegt man ja auch nochmal mit, was Ellie macht, was sie so quasi getan hat. Aber ich fände jetzt, wenn da jetzt nochmal zwischen denen was wäre, das, nee. Und warum sollte man dann die beiden verfolgen? Also, wenn deren Geschichten nicht zusammengeführt werden, ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass mit Lev irgendwas vielleicht passiert, dass wir da aber so eine Art Reset haben, wie wir ihn jetzt auch gerade bei Uncharted haben. Und ja, vielleicht sagen sie aber auch, nö, das war es jetzt auch mit dieser, wir haben quasi Part 1, Part 2 und wir kehren vielleicht irgendwie in anderer Form in dieses Universum zurück. Aber ich würde auch gerne unbedingt jetzt mal was Neues von Naughty Dog sehen, weil wir hatten jetzt über zwei Generationen zwei Spieleserien und ich finde, mit der neuen Generation wäre es jetzt auch mal cool, wieder was Neues von Naughty Dog zu sehen.
Hast du da ein Genre oder irgendwie ein Setting, wo du sagst, Simulator. Das wäre super interessant für mich. Ja gut, aber das ist ja kein Genre. Das ist ja, spieletechnisch schon, aber von der Story her dachte ich jetzt eher.
Vielleicht irgendwas Science-Fiction-mäßiges. So, wo sie, glaube ich, bisher noch sehr wenig waren. Oder irgendwas
Fantasy?
Das sehe ich irgendwie so gar nicht. Ich sehe so irgendwie eher so was Sci-Fi-mäßiges, so was so.
Ja, sie liebäugeln da ja auch innerhalb der Last of Us-Welt halt auch schon mit, dass sie irgendwie so Spielkarten oder so Comic-Serien, die ja auch so ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung gehen. So. Fände ich auch persönlich ganz gut, aber ich muss sagen, ich bin da schon auf eurer Seite, was auch Story und Ende angeht. Also am Ende.
Was sagst du denn?
Ich war am Ende so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand es gut, dass es keine vollendete Rachegeschichte ist, in dem Sinne, dass Ellie am Ende ihre Rache bekommt, sondern quasi sich auf das besinnt, was Joel für sie war, als er noch am Leben war. So habe ich das interpretiert, dass sie ja erst diesen Flashback hat, wieder wie er so blutend am Boden liegt und dann irgendwie ganz kurz, bevor sie von ihr ablässt, ja auch dieses Bild sieht, was wir dann ja später erst wirklich ganz am Ende sehen mit dieser Szene auf der Terrasse. Ich war am Anfang so ein bisschen so, ja, aber es ist ein bisschen unfair gehalten, weil Abby hat ihre Rache gekriegt, hat es geschafft, sich ihrer militaristischen Gruppierung zu entsagen, hat dabei zwar super viele Leute verloren, die sie auch sehr geliebt hat und die ja auch wichtig waren, aber sie hat halt quasi mit Lev diesem Firefly-Jungen, über den wir auch gar nicht geredet haben, dessen Story ich auch super interessant fand, quasi eine neue Familie. Und sie ist auf dem Weg zu den Fireflies. Aber auf der anderen Seite wurde sie dann irgendwie monatelang von so einem Sklaven, von so einer Sklavereigruppe irgendwie festgehalten, die Leute irgendwie für Feldarbeit missbrauchen und so. Und Ellie steht am Ende halt wirklich ohne irgendwas da, aber vielleicht hat...
Wo sie zum Beispiel auch nicht ihre, also das kannst du, das finde ich eigentlich ganz schön, da bekommt Abby ja auch nicht ihre Rache, dass sie da ihren Peinigern irgendwie jetzt
ja, weil sie halt schon so gelernt hat, was das kann. Nichts bringt. Sie ist halt...
Ja, genau.
Sie ist halt am Anfang von der Story an dem Punkt, an dem Ellie am Ende von der Story ist. Gefühlt. Mit ihrem Verhältnis zur Rache und zu der Befriedigung, die damit einhergeht. Mhm. Oder vielleicht nicht einhergeht.
Ja, und Abby hätte ja wiederum genauso gut den Grund gehabt, die Rache zu nehmen.
Ja.
Weil, was sie ja auch tut. Also sie wird ja genauso dann ihrer zweiten Rache irgendwie so
sie entscheidet sich dagegen. Also
Sie entscheidet sich konkret dagegen und sagt so, ich durchbreche jetzt
diesen Kreis. So. Und Ellie muss das erst noch lernen und das halt auf sehr unschöne Art und Weise und wieder mit sehr viel Verlust. Und am Ende ist es halt, und das meine ich halt mit, das Echo des ersten Teils klingt halt durch den kompletten zweiten Teil, ist halt die größte Angst, die sie im ersten Teil geäußert hat, wahr geworden. Sie steht komplett alleine da und hat nichts mehr. Und das ist eine sehr deprimierende Note auf dem das Spiel endet, aber durch die letzte Szene, die wir nochmal mit Joel und Ellie sehen, fast schon bittersüß und fasst diese ganze komplette Serie für mich nochmal super zusammen, dass es gerade in dieser Welt nie um Gewinner oder Verlierer geht, sondern alles so grau ist, aber irgendwo dann auch am Ende wieder so ein Funken Hoffnung da ist. So, follow the light. So, ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet, heute über das Thema zu reden, wie ich, Jungs. Es hat sehr viel Bock gemacht. Ich muss sagen, es war schön, mal wieder zusammenzufinden und nochmal ein bisschen um der alten Zeiten willen, sich hier um so ein tolles Thema oder über so ein tolles Thema zu unterhalten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen, die zugehört habt, auch gedacht habt, so ja, da habe ich vielleicht noch mal die ein oder andere Info mitgenommen, die ich vielleicht noch nicht wusste. Und vielleicht spielt ihr das Spiel ja noch mal mit anderen Leuten und habt irgendwie noch mal eine gute Zeit und seht das vielleicht jetzt auch noch mal in einem anderen Licht. Gut.
Eine Frage, die ich noch an euch habe. Habt ihr das Spiel denn noch mal gespielt eigentlich?
Ich habe gerade angefangen.
Du hast jetzt gesagt, dass du noch mal angefangen hast?
Ich habe es nicht noch mal gespielt, weil ich hatte es mir von Chris ausgeliehen. Daher habe ich leider gespielt.
Daran gekoppelt gewesen.
Ja.
Was nämlich komisch ist, weil ich habe The Last of Us 1, glaube ich, instant nochmal gespielt und den 2 jetzt gar nicht mehr angefasst.
Ich brauchte auf jeden Fall auch nochmal so meine 3-4 Wochen,
um zu genau, wo ich mir auch nicht so sicher bin, woran das jetzt liegt. Ich glaube einfach, weil mich das Spiel doch mehr mitgenommen hat als das erste.
Und es ist verdammt lang, Max. Das darf man halt auch nicht unterschätzen.
Das muss man auch dazu sagen.
Gut. In dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns langsam. Danke nochmal an euch, Jungs. Ich hoffe, ihr hört dann oder kommt auch nochmal für ein anderes Thema, kommen wir vielleicht nochmal irgendwann zusammen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr in ein paar Wochen, wenn regulärer Sendebetrieb wieder losgeht, auch zuhört. Mein Name ist Christopher Jung. Ich hatte die Ehre, mit Wayne Achten und Max Heck diesen Podcast zu machen. Und ich würde sagen, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.